ist das warm.
Ich kann auch nicht in einem Eishockey-Podcast sitzen und schwitzen.
Ja, schöner Smalltalk übers Wetter, das ist immer...
Das nervt die Leute richtig.
Man merkt, dass wir uns was zu erzählen haben. Ja. Irgendwann ist alles gesagt, Mirko, ich habe es dir immer wieder gesagt.
Meinst du, es ist schon so zwischen uns?
Wie sagt man so schön, der Lack ist ab? Nein, natürlich nicht.
Bei mir schon, ich gebe das ja auch offen und ehrlich zu.
Gucken. Aber das kann ja nicht an mir liegen, das kann höchstens an den Roosters liegen, wenn man das 30 Jahre lang macht.
Sagen wir es mal so, auch du hast deinen Anteil daran, auch wenn er in Anbetracht von 30 Jahren eher gering ist.
Aber besser geworden ist in den letzten 5 Jahren nicht, meinst du? Gut, das tut mir leid.
Ach, Freunde, ist es nicht schön draußen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wenn er läuft, der Podcast ist, glaube ich, wieder
nicht mehr schön. Nein, ist der regnerische Tag. Das hat sich dann.
Dieser Podcast ist sowieso an zwei unterschiedlichen Tagen in zwei aufeinanderfolgenden Wochen entstanden, weil wir wollten einfach unsere Chance nutzen, mit unserem Gesprächspartner zu sprechen.
Der ist jetzt schon wieder weg, oder was?
Ich habe ehrlicherweise nicht nachvollzogen, ob es könnte sein.
Aber wir sind auf Nummer sicher gegangen, haben uns den jetzt letzte Woche direkt geschnappt, wenn wir noch gar nicht rauskommen sollten.
Wir haben mal gedacht, Eishockey vom unteren Ende der Nahrungskette ist wirklich interessant, aber so mit einem deutschen Meister könnte auch interessant sein.
Genau, mit Leon Bergmann haben wir gesprochen, der Hemeraner Jung, also quasi aus seiner Nachbarschaft.
Ja, definitiv, war auch interessant. Hört es euch mal an.
Jo.
Interessant ist vor allen Dingen auch, wohin es ausgeartet ist am Ende.
Jo.
Das verraten wir euch aber jetzt noch nicht. Ihr hört das ja sowieso noch nicht.
Das ist ein optimaler Cliffhanger.
Ja. Also am Ende war es echt spannend und wir lügen nicht. Also wir wollen euch nicht bis zum Ende da sein. Ihr könnt ja auch
skippen, genau.
Genau, das ist ja das Gute.
Aber die meisten Leute skippen das hier ja eh immer. Wobei wir haben uns, finde ich, deutlich gebessert. Also es war schon mal schlimmer.
Das ist auch nur deine Meinung, glaube ich.
Man kann es nie allen recht machen, das habe ich in den letzten 5 Jahren gelernt.
Jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Wir müssen sowieso jetzt reden.
Oder sollen wir erst anfangen? Oder?
Ich weiß es nicht. Sollen wir erst anfangen?
Ja, lass uns erst anfangen. Das, was jetzt kommt, hat ja Gehalt. Nehme ich jetzt mal. Keine Ahnung.
Dann würden wir ja den Kritikern, die das Gesabbel nicht haben wollen, wirklich mal einen Gefallen tun. Komm, lass mal machen. Lass mal was anderes machen.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Da sind wir wieder im 2-Wochen-Rhythmus.
Drei-Wochen-Rhythmus. Ja, weil wir kündigen an, jeder zweite und vierte.
Ja.
Was passiert in einem Monat, wo du fünf hast? Genau.
Ja.
Einmal Mitte des Monats.
Also wer hätte das wissen können? Nee. Woher hätte man das wissen sollen, dass der Mai 2024 fünf
hat mich Donnerstag vollkommen wird. Überrascht, ehrlicherweise.
So.
Also haben wir gedacht, machen wir den dritten und den fünften.
Ja, klar.
Warum einfach mal, weil wir es können.
Ja. Transparente Kommunikation.
Genau. Wir haben euch angelogen. Ihr habt wahrscheinlich letzte Woche schon alle 13 haben gedacht, heute ist Podcast-Woche. Ja,
weißt du, was das Schlimme ist? Lügen würde ja implizieren, dass wir das mit Vorsatz gemacht haben. Also das Schlimme ist, wir haben einfach nichts im Griff. Das ist das Problem. Stimmt. Ich habe mich auch, aber schön zu wissen, dass ich da nicht komplett daneben war. Ich habe mich letzte Woche auch während des Gesprächs so zwischendurch mal gefragt, wieso kommt das eigentlich erst nächste Woche? Aber gut, ich will jetzt damit nicht sagen, dass es deine Schuld ist.
Nee,
ich hätte ja auch mal fragen können.
Hätte sauber machen können, definitiv. Absolut. Aber ich habe gedacht, so ist ja schön. Also gelernt ist ja in jedem Sommermonat am letzten Donnerstag. Ja. Und ich wollte wenigstens 2 Wochen. Weißt du, wie schwer wäre es gewesen, 3 Wochen warten zu müssen? Ist ja auch hart.
Aber was wir jetzt an dieser Stelle hoch und heilig versprechen können, ist, dass wenn heute Donnerstag ist, in 2 Wochen, am 30.05.
Ein Podcast kommt.
Irgendein Podcast kommt.
Also mit
irgendwem vielleicht auch einer von uns.
Ja, also
irgendein Hast du schon Podcast. Eine Idee?
Ja,
ja sage ich mal. Aber noch nicht. Ja, nee, natürlich nicht. Brauchen wir nicht.
Nee,
so,
jetzt noch nicht.
Du hast gesagt, wir müssen viel besprechen. Was hast du?
Du hast ja ein paar Leute verpflichtet.
Was ist denn der Stand? Über wen müssen wir denn alles reden?
Alter, ich habe keine Ahnung. Also müssen wir definitiv über die Umzugskartons von Tim Bender.
Ja.
Nochmal, du hast ja gesagt, die Meldung war scheiße. Ich habe gesagt, die Meldung kannst du mal machen. Und sie hat sich auch als wahr herausgestellt.
Jein, weil ich glaube...
Janina brauchte Umzugskartons.
Ja, das ist auch so, aber der zeitliche Versatz zwischen der Suche nach den Umzugskartons und der Info... Ja,
das liegt doch dem Pressesprecher, der es nicht rausgehauen hat.
Ja, oder vielleicht, weil es einfach die Umstände noch nicht gab.
Dann hätte ja der Müffler versagt.
Ja, aber wieso denn versagt? Aber
was, ja, weil Janina viel früher klar war, dass das nichts wird.
Ich habe keine Ahnung,
der warum... Der geht übrigens jetzt nach Augsburg, oder?
Das kann Hast ich dir nicht sagen. Gehört? Weiß ich nicht, kann sein.
Ich bin gespannt.
Ich wünsche ihm auf jeden Fall vom Herzen alles Gute.
Auf jeden Fall kann man definitiv sagen, dass die Konstellation Janina Bender und Tim Bender uns bereichert hat.
Ich glaube, also ich persönlich sehe das genauso. Ich glaube, es gibt Menschen, die das nicht so sehen, denen das.
Ich rede nicht über den Sport, ich rede über die Menschen. Über den Sport kann mir jeder eine Meinung haben.
Also das sind auf jeden Fall zwei Leute, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten, was ich grundsätzlich sehr sympathisch finde.
Finde ich auch.
Und was einen auch im zwischenmenschlichen Verhältnis tendenziell nach vorne bringt, finde ich.
Auch das ist korrekt. Und er hat so am Ende, jetzt würden einige sagen, im Rahmen der Möglichkeiten, ich lasse das weg, weil das gehört sich nicht. Er hat alles gegeben für diesen Verein. Das hat er wirklich. Und das muss man ihm auch hoch anrechnen. Richtig. Selbst wenn es, was ich natürlich nicht weiß, sondern nur du, keine Vertragsgespräche gab oder es gab Vertragsgespräche, egal was, er hat bis zum Ende wirklich alles gegeben.
Doch, also es gab Vertragsgespräche und die sind dann am Ende des Tages...
Warst du dabei?
Nee.
Warum nicht? Woher willst du das wissen?
Ja, haben wir ja schon mal gesagt, ich weiß noch, du hast ja mal die Frage gestellt, wie viel Macht hat Felix Dötsch eigentlich? Ich sag's immer wieder, ich bin dann nicht dabei, aber wenn mir die sportlich Verantwortlichen sagen, es gibt Gespräche, dann glaube ich denen das erstmal. So, das heißt jetzt nicht, dass die pro Tag, glaube ich, einmal eine Stunde telefoniert haben, aber es war definitiv zu dem Zeitpunkt, wo dann eine Entscheidung gefallen ist, nämlich natürlich auch in Verbindung mit der Verpflichtung von Johannes Huss, das ist auch jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass das ungefähr die gleiche Planstelle ist in der Verteidigung, Dann ist auch der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, für Timi geht es jetzt aus meiner Sicht leider nicht weiter. Wo natürlich auch die persönliche Komponente mit reinspielt. Von Eishockey habe ich ja eh keine Ahnung. Das sind andere Beurteilungen.
Ja, das ist ja auch korrekt.
Aber ich finde es, also ihn jetzt nur auf den Gute-Laune-Bär, der in der Kabine gute Stimmung gebracht hat, zu reduzieren, wird ihm auch nicht gerecht. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Wie war das immer, leben und leben lassen? Er hat nicht nur in der Doku für den geilsten Piepser gesorgt, sondern er hat definitiv auch gute Spiele gemacht für den IEC. Das ist mal Faser. Ja, und Johannes Huss?
Sag du es mir, du hast den, glaube ich, häufiger gesehen als ich.
Du, gibt zwei Geschichten, die so erzählt werden. Die eine ist nie zum Zug gelassen worden. Die andere ist...
Also den Eindruck hatte ich jetzt... Ja, letztes nein, Jahr nein. nicht.
Letztes Jahr war in...
Schwierig,
war aber unter, also ohne jetzt dem Trainer da irgendwas zu wollen oder was auch immer, hat vielleicht einfach nicht gepasst, die Konstellation. Mhm. Huss und Steve Walker. Vielleicht ist der auch gar nicht dafür verantwortlich, war irgendjemand anders. Das ist die eine Geschichte. Johannes, die andere Geschichte ist, okay, war wirklich nicht sein Jahr. Deshalb ist der Neuanfang sicherlich spannend für ihn, für uns. Und dann gucken wir mal. Ich habe ihn in Düsseldorf gesehen. Ja, auch schon. Da hat er auch immer eine gute Rolle gespielt. Also talentiert ist der Bursche. Jetzt gucken wir mal, was er aufs Eis bringt.
Was, also wenn man sich so ein bisschen hört, die Konstanz war immer so ein bisschen das Thema. Ne? Dass da
und der ist natürlich auch noch jung oder war jung in Düsseldorf.
Ja, aber immer noch. Also ey, wie alt ist der? 25 jetzt oder so? Also.
Naja, sagen wir es mal so. Jung endet per Definition ja eigentlich mit der
U23-Regelung,
genau. Dann wissen wir natürlich auch, dass es Spieler gibt, die erst später, auch mal 2-3 Jahre später, genau dahin kommen, wo es ist. Mhm. Und dann sind wir ja bei meinem Thema Cedric Schiemens und der Frage, die ich gleich stelle, aber wenn Johannes das ähnlich macht wie im letzten Jahr, Cedric, ist gut. Und jetzt kommen wir zu der Frage, habt ihr sie alle noch stramm hocken eigentlich, dass ihr euch den wirklich von der Fahne gehen lasst? Also, wie formulierte es irgendein Fan im Netz, was ich gelesen habe? Das muss ja auf der deutschen Position ziemlich gut eine Besetzung finden. Ja, und er hat recht. Er hat recht.
Ja.
Ja gut. So, und jetzt liefer uns mal zumindest ein bisschen Erklärung dafür.
Weißt du, was das Coole ist?
Weil der hat recht. Verdammt.
Also wir beide gehören ja, also du bist wahrscheinlich punktuell, wenn es irgendwas zu meckern gibt, sowieso ja immer der fleißigere Leser der Kommentare als ich.
Ich tue es auch nicht aber oft, damit, aber der ist mir tatsächlich ist mir hängen geblieben.
Wahrscheinlich, weil alles in Großbuchstaben geschrieben wird, was immer schon dezidierte ja. Auseinandersetzung mit dem ja. Thema spricht. Ich habe das auch getan, weil, kann ich auch ganz offen sagen, ich hätte ihn auch weiter verpflichtet.
Ja, menschlich waren die beiden auf einer Linie. Ja. Also Buddies ist vielleicht zu viel, aber die
nein, sich. Wobei ich jetzt auch, also auch da wieder, selbst wenn ich wüsste, dürfte ich es ihm natürlich nicht sagen, würde ich auch nicht. Ich glaube, er hat es ja auch selber so formuliert, dass der Verein anderweitig plant, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Da will ich jetzt aber auch nicht, wie er das zitiert, dann müsse man das verstehen. Da kann man natürlich viel reininterpretieren. Ich glaube, von unserer Warte aus ist es eben so, dass man grundsätzlich natürlich Interesse hatte, weiter zusammenzuarbeiten, aber dass man sich dann eben nicht einigen konnte. Ob jetzt unser Angebot zu niedrig war oder seine Forderungen zu hoch, irgendeins von beiden wird es gewesen sein. Wahrscheinlich, wenn du die eine Seite fragst, wird es die jeweils andere gewesen sein. Am Ende des Tages wird man wahrscheinlich, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, und ich glaube, das spiegelt aus. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, hey, ja, schade, aber kommt dann auch ein neuer. So, und das ist natürlich, ja, gut, was bleibt uns jetzt anderes übrig? Wir müssen ja jetzt einen neuen holen.
Naja,
sie haben sich nicht geeinigt, ja, und das ist Fakt, ja. Merk, woran das lag, muss jeder selber sagen. Ich glaube schon, dass es zumindest schwierig wird, in der Kategorie jetzt akut jemanden zu finden, der nicht auch wieder dann so einen Sprung machen muss. Und da kannst du dich ja echt nicht drauf verlassen, ne? Das ist ja die Problematik.
Ja, das hat mich schon überrascht und bin sehr gespannt darauf, wie derjenige heißen wird, der dann kommt.
Ja, also man vergleicht ja immer gerne, und bei, sagen wir es natürlich direkt im vorherigen Beispiel, hatten wir genau den gegensätzlichen, aber eigentlich kannst du ja nie mit einem 1:1 Ersatz planen, sage ich jetzt mal.
Nochmal, ich sage, dass Sadie einer derjenigen war, die wirklich vom ersten Tag an Leistung gebracht haben, und auch wenn es natürlich mal ein Stück nach unten ging, konsequent eine
Saison gespielt hat. Ja, aber es ging dann ja wieder nach oben, ne?
Ja, ja, also. Nee. Ich will das sehr positiv sagen. Ja. Dass er derjenige war, der mich vielleicht von seiner Konstanz auch im vergangenen Jahr am meisten überrascht hat. Und dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin ist, als das, was wir gesehen haben. Und deshalb verwundert es mich. Also ja, natürlich, es gibt immer eine Schmerzgrenze in die eine und in die andere Richtung. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Trotzdem, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
Also ich würde diejenigen, die dann ihre Feststelltaste eingehackt haben, um dann zu schreiben, wie kann man nur und so weiter und so fort, zumindest bitten, weil ich weiß, oder ist ja immer schwierig, auch zum jetzigen Zeitpunkt das zu sagen, zumindest diese Personalie oder diese Personalentscheidung dann danach zu beurteilen, wie dann letztlich auch der Kader aussieht. Ne?
Und wenn er nicht passt, beschimpfe ich dich.
Ja, das kannst du machen. Damit muss ich leben, auch wenn ich da halt nochmal, wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte dem wahrscheinlich noch einen Zehner mehr in den Rachen geschmissen, damit er hier bleibt, weil ich mich sehr gut mit ihm verstanden habe. Das gleiche gilt übrigens auch für Tim Bender. Gott sei Dank plane ich diesen Kader nicht, weil das wird teuer werden. Ja, ich kann den Leuten nicht Nein sagen.
Ja, das kann ich vorstellen. Gut, Stand der Dinge, Kevin Reich?
In Gesprächen.
Alter, was macht ihr denn da? Also so lange kann ich doch gar nicht reden. Ja, willst du bleiben? Ja, nein.
Doch, tschüss. Wenn einer so lange reden kann, dann du.
Respektierliche Scheiße.
Du hast damit angefangen.
Okay, ich kann damit leben.
Hey, du kriegst von mir nichts, wie zu allen laufenden Gesprächen.
Naja, der Hane hat doch schon unterschrieben.
Du kriegst von mir nichts.
Warum veröffentlichst du denn nicht den Hane eigentlich?
Was soll ich dazu? Das ist genau das gleiche wie mit damals. Dietz habe ich jetzt auch veröffentlicht, den haben wir, glaube ich, auch noch nicht geredet. Aber haben wir im Vorfeld ja schon oft genug getan. Total netter
Typ übrigens. So. Ich hatte kurz nach O-Tönen gefragt und wir sind gleich in einem längeren Chat gelandet. Ganz netter Kerl, freue mich jetzt schon drauf.
So, bevor du mir jetzt gleich vorwirfst, ich würde ablenken, einmal noch zu Henrik Hane. Ich weiß, dass durch diverse Gazetten gegangen ist, dass der in Iserlohn unterschrieben hat. sagen wir mal, wenn in der Gesamtkonstellation nicht noch Dinge zu klären wären, wäre das schon veröffentlicht worden, sollte es denn so sein. Und ob es so ist, werden wir dann wahrscheinlich allerspätestens kurz vorm Saisonstart sehen.
Aber was ich noch sagen wollte zum Reich?
Du, ich werde dir zu den inhaltlichen Sachen nichts sagen, aber ich weiß, du liebst es, mich zu quälen. Ja.
Entschuldige, das muss sein.
Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kann ja jetzt auch sagen, was ich will. Da wird so viel reininterpretiert jetzt und ich habe echt überhaupt gar keine Lust.
Nein, wir interpretieren
das. Dass mir am Ende des Tages vorgeworfen wird, ich würde da irgendjemand ans Bein pissen wollen.
Nein. Alles gut. Ich will dazu eins sagen.
Auf Kevin lasse ich mal gar nichts kommen.
Nein, und ich will einfach nur eins sagen. Ich persönlich, ganz der Mirko, hätte mir total gewünscht, dass es, Kevin hatte kein gutes Jahr, keine guten zwei Jahre. Die letzten beiden waren menschlich total hart. Ich hätte gerne gesehen, dass er nochmal ein Eishockey-Jahr hat, wo er sich nur auf den Sport konzentrieren kann und das gerne auch in einem Roosters-Trikot. Und dann hätte ich gerne mal gesehen, ob wir diese Diskussion hätten führen müssen. Ich kann verstehen, dass man sie führt. Ja, kenne seine Sichtweise gar nicht, weil ich überhaupt noch gar keine Gelegenheit hatte, mal mit ihm zu telefonieren, was ich wahrscheinlich mal tun muss. Aber schade. In jeder Hinsicht. Dass man überhaupt diskutiert. Und du wolltest mir noch sagen, wann ihr Hane veröffentlicht? Okay, vergiss es. Brandon Trug.
Der hätte sich jetzt fast erwischt.
Ja. Trug?
Brandon Trug, ja.
Okay, dann habe ich das wenigstens richtig gemacht
genannt,
im Radio.
Genannt Trucker hat er Trucker. Mir geschrieben. All the best Trucker hat er mir geschrieben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Typ, ja.
Mhm. Du hast irgendwas, was erwartest du denn?
Also ist ein stabiles Kerlchen erstmal.
Stabil?
Also,
nein, ich bin stabil. Was ist der im Vergleich?
Also ich habe irgendwo mal, das Geile ist, die Jungs aus Nordamerika, ich weiß gar nicht, ob er gedraftet wurde, aber war natürlich auf jeden Fall ein Prospect damals, kann man mal so geile Scouting-Reports lesen und da stand halt wirklich irgendwo Hits, also im Vorcheck Hits like a truck. Truck hits like a truck. Also als ob dich ein LKW überfahren würde.
Ja, schaffe ich gerade noch.
Auch mein Englisch nicht besonders gut ist. Ich übersetze es ja natürlich auch für die Leute da draußen.
Natürlich.
Truck hits like a truck fand ich einen sehr interessanten Satz. Ob das jetzt immer noch so ist, werden wir dann sehen. Wenn ja, wird es den Leuten gefallen. Wenn er da vorne die Leute über den Haufen fährt. Natürlich alles immer im Rahmen, selbstverständlich. Er weiß, wo das Tor steht. Aber ich bin da bei den Kollegen vom Eisblock, die ihn, glaube ich, als Wundertüte bezeichnet haben, weil er natürlich in der Vergangenheit auch so seine Probleme hatte, verletzungstechnisch, hat, glaube ich, ein Jahr gar nicht gespielt, aber die letzten beiden Jahre, also in der Corona-Zeit in dem einen Jahr gar nicht gespielt, die letzten beiden Jahre aber durch und da auch wirklich zuverlässig gescored. Duck hat
vor allen Dingen auf interessantem Niveau.
Ja,
also
Duck,
du würdest also eher sagen, DL, naja, ist ein bisschen drunter, aber wir haben ja schon viele Spieler gesehen, die aus solcher Liga kommen und überraschend
also ich sag mal,
performt haben.
Ne? Ich sag mal, erstmal der heilige Doug Shannon hatte den jetzt ein Jahr, der macht ja eh nichts falsch hier.
So weit sind wir schon.
Genau, bei mir hängt ein Bild von, weißt du, du kennst das Bild von Greg noch früher?
deshalb wundere ich mich
ja,
so,
das geht
du
immer,
weißt ja, was
das geht immer schnell,
ist,
ja. Aber man muss die Welle ja reiten, was übrigens nicht heißt, dass ich jetzt davon ausgehe, dass das mit Doug den gleichen Verlauf nimmt. Fakt ist, der Mann hat ein bisschen Ahnung von Eishockey, hat schon ein bisschen was gesehen und hat ein Jahr lang mit ihm zusammengearbeitet in Banska. Und ich glaube, da war er unter ihm Topscorer, was jetzt erstmal keine schlechten Vorzeichen sind, würde ich behaupten. Und insofern glaube ich schon, dass man sich auf den freuen kann, auch wenn man ihn jetzt nicht direkt auf dem Schirm hat, wahrscheinlich bei den absoluten Top-Zugängen.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Haben wir noch jemanden?
Ja, über Stani können wir gerne nochmal reden. Also ich teile deine Einschätzung, dass es ein richtig guter Typ ist. Das hört man auch aus Köln. Der übrigens wirklich sehr, sehr glücklich ist, aus Köln wegzugehen. Nicht aufgrund des Vereins, sondern aufgrund der Stadt. Das ist so gar nicht seins. Und das von seiner Family. Ja, ob er dann jetzt hier so nach Iserlohn passt, weiß ich nicht. Und Umgebung natürlich, weil hier ist ja auch immer Highlife. Aber
ich könnte mir eine Wohnung in Hema suchen, dann passt.
Wieso braucht er auch noch einen deutschen Pass?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schönes Thema, das du da aufgemacht hast.
Der hat schon einen. Nein.
Ich habe da noch einen für die Defensive verpflichtet. War das nur der Dietz? Ich hab's echt nicht mehr in Erinnerung. War da nicht noch jemand? Das war nur ein Gerücht, ne? Glaube ich. Wolltest du nicht nochmal eben auf deine Internetseite gucken?
Ich kann gerne gucken, also meiner Kenntnis nach, nee, weißt du, was ich jetzt mache? Wir gucken jetzt einfach auf die letzte Meldung, wo dann immer die Kader unten drunter stehen. Weil
nicht, dass wir irgendwas nicht erwähnt hätten.
Also irgendein, ja gut, du kannst mich ja noch zu Colin Ugbekile befragen. Das hattest du doch bestimmt noch vor, mich ein bisschen zu quälen, oder?
Ich kann dir dazu nur eins sagen. Wir befinden uns mitten in der WM, lass den Jungen mal WM machen.
Das kommt sowieso noch dazu.
Und dass Frankfurt ihn immer noch nicht als Neuzugang bekannt gegeben hat, sagt alles. Nee, hattest du nicht. Nee, war nicht so.
Nee.
Das war's. Langweilige Zeit, echt.
Ja, jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Zwischenzeitlich war es wild, das muss man sagen.
Ja.
Aber das Gute ist ja auch. Du kommst auch
vom Veröffentlichungsfreitag ab, das nervt mich ein bisschen.
das Gute ist ja auch, dass wir im Gegensatz zum letzten Jahr nicht den kompletten Kader rasiert haben, gefühlt. Also mehr oder weniger zumindest. Wir haben ja auch ein paar Leute dann gehalten, die ja jetzt auch schon da sind. Natürlich in allererster Linie die Top-Reihe.
Mhm. Das stimmt. Ja, dann sollte man nur noch eins thematisieren. Die Halle sieht so anders aus.
Okay. Ja, zum jetzigen
guck Zeitpunkt. Guck mal, das hat ihn ein bisschen was gekostet. Jetzt, so langsam tickert das Gehirn.
Nee, weißt du, was ich
von Handballdötsch.
Ich hab gedacht, draußen? Draußen ist gar nichts. Das Ding ist das gleiche Schmuckkästchen wie eh.
Genau,
das gleiche Schmuckkästchen wie eh und je.
Das ist immer das Geilste, ne? Dass hier keiner sauber macht vorm ersten Testspiel. Finde ich super. Also man hat immer das Gefühl, also das wird dem Stani vor allen Dingen auch gefallen. Der kommt hier hin und der erlebt auf dem Vorplatz Waldstadt Iserlohn. Super.
Ich weiß beim besten Willen nicht, worüber du redest.
Ich auch nicht.
Kannst dir nicht sagen. Ich würde mir niemals im Leben rausnehmen, da irgendwelche Nachlässigkeiten zu kritisieren.
Naja, ich sage immer, wenn der Löwen sein Knie hochsteht, dann musst du was tun.
Ich sage nur, es ist städtisches Gebiet und
ich wollte der Stadt eigentlich gar nichts.
Ja, aber ist ja so. Also ja, aber am Ende heißt es
mal Bescheid sagen.
Genau, am Ende heißt es wieder, ich hätte mich da krumm machen müssen und die scheiß Löwenzahn-Dinger da aus den Fugen fummeln. Nö. Nix. Also das fehlte mir noch. Vielleicht in meiner Freizeit, aber nee. Genau, ja, hier drin ist, glaube ich, ziemlich genau so jetzt, wo wir sprechen, in 24 Stunden kommt dann wieder ein Hallenboden rein, so wie letztes Jahr auch. Alleine das ist schon total surreal, muss ich sagen. Das Ding da liegen zu sehen. Und dann wird ja am Sonntag wieder ein bisschen Handball gespielt.
Summer Game. VfL Eintracht Hagen gegen TuS Essen.
Gegen TuS Essen, Derby tatsächlich. Ist, was ich persönlich ein bisschen schade finde, das sah auch schon, damals, wo sie es angekündigt haben, hätte es vielleicht so noch ein bisschen, es geht leider sportlich nicht mehr um allzu viel.
Wobei man sagen muss, dass die Hagener natürlich eine Top-Saison
die spielen eine absolut brutale Saison. Neff, ne? Ja, das ist auch Stefan Neff, ich weiß gar nicht, ob der sich da noch dran erinnert, aber ein Referent bei meiner C-Lizenz damals
vorgeführt.
Doch, ich habe sie mir gesagt, seit ich, wo ich sie in
das letzte Mal gesehen. Das hat er mir auch erzählt, dass du ihn im Gespräch aufgezwungen hast.
Ja. Weißt du, was der mich als erstes gefragt hat? Wo ich den jetzt, die Jungs waren ja einmal hier und auch witzig, Taro im Training bei den
Handballern. Wann habt ihr das denn eigentlich aufgezeichnet?
Das war, ich glaube, letzte Woche Dienstag sind wir da einmal rübergefahren. Und dann haben sie einmal ernst gemacht, war schon witzig, der flog dann bei zwei, drei Aktionen auch direkt, flog dann der Clip, also kann man sich bei uns auf dem YouTube-Kanal angucken. So
dass Taro Austausch. Kein Handballer ist, das ist klar.
Ja, aber also Stefan sagte ganz ehrlich, ja, müssen wir noch ein bisschen, also muss auch körperlich noch ein bisschen was dran, aber für so einen Außen wird es wahrscheinlich taugen. Also fit ist er allemal, das ja, kann man das ihm nicht. Ist klar. Da ist er den anderen Jungs um nichts nachgestanden. Ist halt, die waren ein bisschen stabiler, das muss man schon sagen. Das erste, was Stefan zu mir sagte, was ist denn jetzt mit Düsseldorf? Gehen die jetzt pleite? Wo ich so gedacht habe, wieso das denn? Aber offensichtlich ist es in der Wahrnehmung so, dass die DEG kurz vorm Exitus stand in der allgemeinen Berichterstattung, was mir persönlich gar nicht so klar war.
Das ist, glaube ich, dass das die Meldung war, die man aber dann auch in vielen Gazetten nicht zurückgeholt hat und mal erzählt hat, wie das jetzt da gerade weiterläuft und dass die DEG Finanzprobleme hat, ist überall so. Und auch wenn der Neff sich für Eishockey interessiert, definitiv, das tut er, ist er dann natürlich nicht so nah dran, als dass er das beurteilen könnte.
Also, nee, das nicht.
Nee, aber ein guter Handballtrainer.
Das in jedem Fall. Also,
und Top-Typ.
Auch das in jedem Fall, ja. Tatsächlich. Also der war auch, letztes Jahr haben sie ja hier gespielt, das erste Mal war, muss ich sagen, wirklich, also stimmungstechnisch, lass es mal, so 3.500 Leute waren auch hier, Stehtribüne auch gut gefüllt, also hier war auch schon ordentlich was los. Und danach ist ja dann noch traditionell, kann man jetzt fast schon sagen, weil es dieses Jahr auch wieder ist, hinten schön Sand aufgeschüttet, den wir übrigens dann auch noch 2 Monate lang in der Halle hatten, bis das dann mal da wieder gereinigt war. Das ist immer ein Pain in the Ass. An der Stelle liebe Grüße an die Hagener. Wir haben gesagt, dieses Mal bitte Schmutzfangmatten oder sonst irgendwas dahin. Wir schauen mal, wie das so funktioniert. Aber nachher dann eine große Beachparty und die haben dann, glaube ich, damals mit 1 oder 2 Tonnen Unterschied gegen Hüttenberg gewonnen. Also war auch ein cooles Spiel. Und ja, der war auch sehr, sehr happy dann nachher noch, wo ich den da gesehen habe. Aber am Spielfeldrand absoluter Vulkan. Also Wahnsinn. Da steht dann im Eishockey-Trainer um nichts nach.
Gut, dann haben wir über alles Wichtige gesprochen. Ach ja, Pfingstsonntag, 17 Uhr, VfL Eintracht Hagen,
richtig.
Zusammen essen. Wenn ihr noch gucken wollt, weil ihr endlich mal wieder ein vernünftiges Sportereignis sehen wollt.
Ja, endlich mal guten Sport.
Nein.
Bei das hast das du jetzt gesagt. Jetzt, das waren deine das Worte. Jetzt, das waren nicht
du,
meine Worte.
Du hast gesagt, ich, weißt du, ich, ne, in meiner Liebe zu den Menschen denke darüber nach, okay, so viel Sport ist ja nicht mehr, kein Basketball mehr, Handball geht langsam zu Ende und so weiter und so weiter. Also wenn ihr nochmal vernünftigen Sport sehen wollt und dann kommst du mit Live-Sport, sowas.
Ja.
Super. Aber da weiß man, wie schlechte Gedanken du hast. Nicht ich, du.
Ja. Also ich meiner Meinung nach, wir haben es ja Gott sei Dank alles on tape, hast du angefangen und das kann man dann ja nochmal nachhören.
Jetzt unser großartiges Gespräch mit dem Einzigartigen, mit dem Fantastischen, mit dem Hemaraner, der für Iserlohn Eishockey gespielt hat. Deutschen Meister Eisbär Berlin.
Aber sag's noch nicht, weil wir ja noch einen Sponsor vorher zur Überbrückung nutzen müssen.
Ja,
richtig?
Damit ihr das smoothe Gefühl habt, genau jetzt entspannt.
Willst du jetzt erst noch das anmoderieren und ich mache den Sponsor oder mache ich jetzt den Sponsor und danach moderiere ich es nochmal an?
Drück jetzt einfach auf den Knopf und halt keine Maulaffenpfeil.
Hören, worüber alle reden. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Weil's wichtig fürs Klima ist. Und damit kennen wir uns schließlich aus. E-Com Messtechnik, unser Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Wir produzieren Lebensqualität. Familiengeführt seit 1985. Wir suchen euch für unser Team. Alle Infos ecom.de/Karriere.
Willkommen, liebe Freunde. Wir haben ja schon gesagt, heute besonderes, außergewöhnliches Thema im Podcast, auch voraufgezeichnet, weil wir mussten einfach die Chance nutzen, solange er da war, haben wir es gemacht. Wir haben uns gedacht, wir laden ihn mal ein, das Enfant terrible des deutschen Eishockeys oder soll ich sagen, der Playoffs. Mir hat es irgendwie Spaß gemacht, es zu sehen. Den Mannheim-Verächter, den deutschen Meister, den Hemaraner, gebürtig, den Iserlohner, der 2 Spielzeiten am Seilersee zu Hause war. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft, Leon Bergmann.
Ja, danke.
Was von diesen wunderbaren Sprüchen, die ich da gemacht habe, trifft gerade so gefühlstechnisch am ehesten auf dich zu?
Enfant terrible auf jeden Fall.
Ja.
Paradiesvogel der Liga.
Ja, alles ein bisschen vielleicht. Aber ich verachte ja Mannheim nicht, aber ist halt ein sportliches Rivalry einfach.
So, jetzt warte mal, jetzt müssen wir mal eben Trommelwirbel machen. Wenn wir schon mal beim Thema Mannheim anfangen, Herr Dötsch hat da eine Frage.
Achso.
Oh, wolltest du sie jetzt?
Ich dachte, wir hätten das jetzt
im Verlauf.
Ich muss gestehen, ich habe es im Vorgespräch schon gefragt, aber ich finde es so gut, ich stelle sie nochmal. Hast du noch ein Leon Bergmann-Trikot von den Adlern Mannheim, frage ich dich.
Ich habe mein Trikot noch.
Hast du versucht, es umzutauschen? Dann hast du es nicht genommen.
Ich habe mir gedacht, es wäre lustig gewesen, vor dem Spiel in deinen Job zu gehen.
Nein.
Aber das wäre ein bisschen zu viel gewesen.
Was bleibt aus dieser, also wie ist deine Beziehung
zu... Gute Frage,
zu,
ich hätte sie auch gestellt.
Ja, wie ist deine Beziehung zu Leon Gawanke? Also am Ende des Tages ist da ja eigentlich jetzt nichts anderes passiert als in einer ganz normalen Playoff-Serie auch.
Ja, oder? Also ich habe keine Beziehung mit ihm, so wirklich. Ich glaube, ja, wir kennen uns halt im Prinzip nicht. Wir haben einmal eine WM zusammengespielt und das war's eigentlich. Und von daher, ja... ist da jetzt nichts Besonderes eigentlich, was das angeht. Und, ja.
faktisch ist ja, das sieht man in den Playoffs und erlebt man in den Playoffs immer wieder. So ein Ding kann ja gut für dich ausgehen oder es kann schlecht für dich ausgehen. Und damit meine ich gar nicht, ob du von Gavanka einen auf die Schnauze kriegst oder ob du ihm eine gibst, sondern mehr, was das für einen Eindruck in der Serie hinterlässt. Wie war denn das eigentlich? Also waren deine Jungs positiv angetan oder haben sie gesagt, super Leon, dass du denen jetzt, Leon, dass du denen jetzt eine Möglichkeit gegeben hast.
Da müssen wir vorsichtig sein mit Leon und Leon.
An der Stelle definitiv, dass du den Jungs eine Option gegeben hast, uns einen mitzugeben.
Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall sehr positiv. Ich glaube, für uns war es ein Stück weit wichtig, dass wir, ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dem Spiel als Ganzen, ich meine, wir haben da ja auch im ersten Spiel uns böse blamiert, was man aber auch sagen muss, was vielleicht nicht alle wissen, wir hatten ja auch am Ende der regulären Saison alle wirklich die Todesgrippe schlechthin, da war die halbe Mannschaft im Bett und auch länger. Und das hat man schon deutlich gemerkt, finde ich, im ersten Spiel. Und dann im zweiten, es ging ja auch perfekt los, als wir dann nach 8 Minuten auch wieder 2-0 hinten lagen und die Halle hat gekocht. Und die Mannheimer dann halt so richtig, weiß ich nicht, wieder an sich geglaubt haben. Ich meine, gegen Nürnberg hatten sie auch gut gespielt und dann uns weggeklatscht im ersten Spiel, im zweiten Spiel auch nach 10 Minuten geführt. Ich denke, da haben wir denen so richtig Selbstvertrauen gegeben und Wind in die Segel. Und waren auch, denke ich, nicht wir selbst bis dahin. Und ja, dann im Verlauf vom Spiel wurde es halt ein bisschen ruppiger mal. dann kam halt ein bisschen Energie in die ganze Sache. Und ich denke, ab dem Zeitpunkt, auch das Spiel, dass wir das gewonnen haben, ich glaube, da ab dem Zeitpunkt war bei uns für jeden so ein bisschen klar, so jetzt sind wir auch irgendwo da und jetzt sind Playoffs und das finden die Spieler ja auch cool, wenn so Stimmung ist auf dem Eis und neben dem Eis und die Fans und das dann auch ein Stück weit persönlicher wird. Und Mannheim, Berlin, braucht man ja auch nicht drüber reden, dass da eine lange Geschichte ist. Und ich weiß noch damals, als Berlin das Comeback gemacht hat im letzten Drittel vom 0-5 Rückstand, war ich in Mannheim im Nachwuchs. Und ich kann da schon ein Stück weit das so nachvollziehen.
Ganz ehrlich muss man natürlich sagen, dass das, was danach passiert ist, also die Reaktion der Mannheimer Adler, offiziell hast du gedacht, ey Jungs, das ist ein bisschen drüber? Oder konntest du das als, das stichelt die ganze Nummer noch ein bisschen an, eigentlich ganz gut abhaken?
Ja, ich für mich mich davon eigentlich wenig beeinflussen lassen, sag ich mal. Das natürlich alles interessiert mitverfolgt. Das auf jeden Fall. Ich denke einfach, ja, es war wahrscheinlich ein bisschen drüber. Es war jetzt nicht ganz schlimm. Ich finde einfach, ja, es war ungeschickt ein bisschen. Ich denke, anstatt meine Trikots umzutauschen, hätte man stattdessen über Rabatt auf Gavanka-Trikots geben sollen und noch einen höheren Rabatt geben sollen als die Berliner auf Mainz. Ich denke, das wäre da ein bisschen schlauere Schachzug gewesen, aber jetzt hat man das halt so geklärt, das ist jetzt passiert und ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich denke, durch die Serie und durch die Aktion hat man jetzt wieder so ein bisschen da in die Rivalität nochmal ein bisschen frischen Wind eingehaucht und ich denke, dass das gute Spiele werden. Und
wie viel Trikots Berlin verkauft hat mit Leon Bergmann? Hat der Botschnee das dir erzählt?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass halt alle ausverkauft waren. Also ich wollte auch noch mal welche haben halt für
gab's nicht
Leute
mehr.
Zu Hause. Gab's nicht. Also muss man halt neu bestellen.
Naja, haben die als BMWs Kohle verdient. Das ist auch gut.
Gott sei Dank, hä? Nicht, dass Leon nächstes Jahr nicht mehr bezahlt werden kann.
Wie hört sich das an? Leon Bergmann, deutscher Meister?
Ja, ungewohnt. Ist ja noch nicht so oft vorher passiert. Aber hört sich gut an.
Er nimmt das ein bisschen zu locker, oder? Macht er jetzt einen auf Hose hier? Dicke.
Ja, also ich glaube, jetzt ist wahrscheinlich so ein bisschen die Zeit, wo Ruhe einkehrt, wo man gewisse Dinge auch überhaupt erstmal realisiert, ein bisschen drüber nachdenkt und so. Aber was mich persönlich auch interessiert, deutscher Meister in Berlin zu werden, was ging da so ab? Weil hier war ja nun mal auch ein bisschen Party, aber Da dürfte ich, stelle ich mir das alles eine Nummer größer vor.
Ja, wir haben halt nach dem Spiel dick gefeiert in Bremerhaven und dann sind wir ins Hotel gefahren, abends nach Bremen. Sind halt am nächsten Tag dann von Bremen nach Hause geflogen. Und dann einen Empfang an unserer Eishalle in Berlin.
Immer noch ein bisschen, immer noch ein kleines Schlafdefizit.
Ja, und dann sind wir abends wieder feiern gegangen und ich weiß gar nicht, am nächsten Tag dann der Umzug war.
Ja.
Oder am übernächsten hatten wir nochmal Saisonabschlussfeier und ein paar interne Mannschaftssachen waren wir nochmal essen, haben uns tagsüber getroffen. Und im Prinzip jeden Tag mal irgendwas gemacht. Die Saisonabschlussfeier war dann nochmal ein gut was los am Mercedesplatz oder am Uberplatz jetzt. Weiß ich gar nicht ganz.
Uber, muss man sagen.
Die Halle, glaube ich, heißt Uber-Halle, aber ich weiß gar nicht, ob der Platz jetzt auch so heißt.
Ja, ich glaube, es
ich glaub, ist. Ich glaube, wir haben alles verkauft, genau. Ja. Wir machen das immer komplett.
Ja, und dann hatten wir nochmal ein Sponsoren-Event, war nochmal beim Bürgermeister. Und dann war die Woche auch vorbei.
Wie ist der so drauf, Bürgermeister?
Ruhig.
Distanziert.
Also, ich weiß noch, der von Frankfurt, der hat sich doch damals fürchterlich, wo die DFB-Pokalsieger geworden sind, er hat sich fürchterlich in den Vordergrund gedrängt und wollte unbedingt den Pokal halten.
Ja, das
und
kommt jetzt in Berlin, waren ja erst vor wenigen Monaten, würde ich sagen, gefühlt Wahlen. Insofern hat er das gerade nicht nötig. Der hat noch ein bisschen in der Legislatur vor sich. Hart ist ja, das muss man sagen, in Berlin kann man ja kein Bier trinken. Also Schultheiß oder das schmeckt ja alles nicht. Wie habt ihr das gelöst? Also dieses wirklich, also du vor allen Dingen ja als Sauerländer, der das gesamte Potpourri des großartigen Gerstensaftes genießen kann. Willst du es sagen oder soll ich sagen?
Was denn, sponsormäßig?
Ja, ja. Ich dachte, du schmeißt dein Krombacher.
Ein paar Kisten Krombacher werden vielleicht den Weg nach in die Hauptstadt gefunden haben, das denke ich auch.
Was trinkt man da?
Ich habe keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Ich bin kein Biertrinker.
Alles durcheinander.
Ach, was trinken wir denn?
Berliner Luft. Selbstgebrannten.
Ich glaube, bei uns in der Mannschaft wird immer viel Augustiner voll. Dieses Bayerische da, dieses mit dem Weiß-Blauen oder was.
Helles ist bei uns auch hoch im Kurs an der einen oder anderen Stelle tatsächlich, wenn es dann mal kein Krombacher ist.
Ich glaube, das ist relativ hoch im Kurs da und ansonsten, ja, was auch immer auf den Tisch kommt.
Und jetzt bist du daheim.
Ja.
Und wie gut ist das gerade mal, nach dieser Woche also auszunüchtern, zu schlafen, alles, was man so braucht?
Ja, sehr gut. Mein Schlafrhythmus ist auf jeden Fall, hat sich auch wieder ein bisschen verschoben jetzt. Ja. Ich schlafe jetzt ein bisschen länger morgens und es wäre sehr schön, mal hier zu sein, weil jetzt auch, ich glaube, letzten 9 Monaten oder 10 Monaten keine 2 Tage hier insgesamt. Und ist wieder eine ganz andere Atmosphäre und Umgebung. Jetzt sind keine Autos mehr überall und so viele Leute und die Stadt ist voll, jetzt sind hier nur noch Bäume und Büsche und Felder und jetzt ist halt wieder zu Hause. Ne?
Du musst mir die Adresse bitte nicht sagen, aber wo wohnst du in Berlin? Also wo seid ihr untergebracht?
Ein bisschen verstreut über die Stadt. Ich hatte am Anfang in die Innenstadt gesollt, aber ich bin dann, als ich gekommen bin, war die Wohnung noch nicht ganz fertig oder renoviert sozusagen. Und dann war ich in einer Wohnung in der Nähe vom Wellblechpalast und habe dann gesagt, ich bleib lieber hier, weil dann spare ich mir die Fahrt jeden Tag zur Halle hin, was so eine halbe Stunde ist und zurück. Und so gehe ich 5 Minuten oder 10. Und wenn ich das hochrechne für mich auch in der Saison,
das ist echt Lebenszeit, ne?
Da kommt einiges zusammen. Vor allem im Sommer, wenn dann Verkehr ist und es ist warm und Stau und die 15. Baustelle wieder aufgemacht worden ist, damit 1 Meter Asphalt da, weiß ich nicht, was gemacht wird.
Zur Reha musstest du dann quer durch die Stadt, hast du gerade erzählt, ne? Das dauert dann noch mal was länger.
Ja, zur Reha muss ich jeden Tag 50 Minuten, eine Stunde durch die Stadt fahren. Auf dem Rückweg war es dann oft 1:15 Stunden. Ein bisschen Verkehr, auch immer an der gleichen Stelle. Ist halt so. Aber ich bin auch glücklich, dass ich in die Reha konnte, weil die war wirklich sehr, sehr gut. Da waren auch einige Fußballer immer. Die war schon sehr gut und ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, wenn du auf deine letzten beiden Jahre schaust, sportlicher Natur, ich sag mal, beginnend mit dem letzten Spiel, was du dann hier in Iserlohn gemacht hast mit der Verletzung, wie scheiße war diese Zeit jetzt insgesamt? Oder wie gut am Ende mit
diesem Meistertitel? Ja, es war insgesamt schon enttäuschend, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, die letzten zwei Spiele hier habe ich noch komplett verletzt eigentlich gespielt. Ja, ich denke, jetzt klar, jetzt mit der Meisterschaft, das ist sehr, sehr erfreulich. Aber insgesamt für mich finde ich doch relativ enttäuschend, weil ich einfach denke, wäre ich gesund geblieben, dass dann doch einiges mehr drin gewesen wäre.
Wie hast du jetzt gerade so diese beiden Jahre erlebt, aus deiner Sicht sportlich? Lass mal die Verletzungen mal außen vor. Also, du bist hier weg vom Seilersee nach Mannheim. Auch jetzt kein glorreiches Ende sozusagen erlebt dieser Saison und dann dieser Wechsel nach Berlin. Was hat dir das gegeben?
Ja, einfach einen frischen Start und ich denke, dass der Sommer letztes Jahr in Berlin war sehr gut. War eigentlich am Anfang der Saison, finde ich, in sehr, sehr guter Form mal wieder. Die wurde dann sehr schnell wieder abgebaut. Nach vier Spielen war es dann vorbei. Es war sehr gut jetzt auch, so wie das die Saison dann sportlich gelaufen ist. Ich denke, ich bin sehr, sehr gut zurechtgekommen in Berlin von Anfang an. Und auch jetzt am Ende, denke ich, vor allem je länger die Saison dann noch ging und je länger die Playoffs gingen, desto mehr, finde ich, habe ich dann auch gespielt wieder. Und gut, ich habe jetzt vorher auch nicht wenig gespielt, aber dann auch wirklich in den letzten Minuten wieder auf dem Eis gewesen und in Unterzahl ging. Gut, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, welcher Bulli-Spieler auf welcher Seite man halt anfängt. Das Überzahl, je nachdem, wo man da halt anfängt, die und die Unterzahl-Unit geht dann aufs Eis. Das ist eigentlich standardmäßig, damit halt der Center der starken Seite das Bulli anspielen kann. Aber trotzdem jetzt Bremerhaven auch ja wahrscheinlich das beste Überzahl der Liga gehabt. Ich glaube mit was 30% hatten die, bevor sie gegen uns gespielt haben. Das ist schon sehr stark. Da dann immer angefangen, das sind halt, ja, das zeigt dann schon ein Stück weit Vertrauen vom Trainer und das freut mich auch sehr. Und ja, in der Saison davor mit Mannheim, hat es ja auch ein bisschen gekriselt am Ende, als wir da vom zweiten auf den dritten abgerutscht sind. Weiß ich, war da nicht so gute Stimmung. Ich finde dann am Ende der Saison haben wir nochmal so einen Energieschub bekommen, glaube ich, mit dem Spiel gegen Ingolstadt, als wir da das Comeback hatten, glaube ich, zu Hause vom noch 1-3 Rückstand, glaube ich, irgendwann im zweiten haben wir gehabt und dann noch gewonnen, 6-3. Dann finde ich sehr, sehr gut in den Playoffs gespielt, in der ersten Runde gegen Köln. Ich glaube, das war wirklich eine sehr, sehr gute, Serie.
Ich habe das alles schon wieder vergessen, muss ich
zu meiner Schande gestehen. Nee, die Serie ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, weil sie so kurz, knackig, aber echt, das war von einigen 0 auf 100. Ich hatte die Kölner oft gesehen.
Die Kölner waren sehr gut auch. Die Kölner, ich glaube in dem Jahr, die Kölner hatten auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die hatten eine richtige Playoff-Mannschaft, fand ich. Die haben sehr hart gespielt.
Drin, ganz plötzlich, ne?
Ja, die hatten auch nicht so viele schöne Spieler, sondern auch mal Spieler, die halt irgendwie den Job erledigen und halt Spiele gewinnen sozusagen. Und ich finde, das hat man in der Saison gesehen. Jetzt glaube ich, haben wir aber auch da damals dann unser bestes Hockey gespielt von der Saison und am Ende dann knapp gewonnen auch. Ich glaube, war ja auch, wir haben direkt das erste Spiel verloren dann oder gewonnen bei denen, dann wieder verloren hin. Es ging immer hin und her, auch mit, ich glaube, doppelter Verlängerung auch einmal. Das war schon
eine coole Serie. Ich habe keinerlei Erinnerungen daran, aber hört sich gut an, wenn du das so erzählst.
War ja auch, ich glaube, beide Hallen waren jedes Spiel ausverkauft. Wir hatten die meisten Fans insgesamt bei einer Playoff-Serie und die meisten Fans pro Spiel. Also es war schon eine coole Serie. Und dann gegen Ingolstadt, um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach ist vielleicht ein bisschen kontrovers jetzt, aber haben wir auch ein, zwei Sachen umgestellt im Line-Up, was ich bis heute nicht verstehe. Weil ich finde, wir haben halt davor einfach super gespielt und gegen Ingolstadt hat es dann einfach nicht mehr gepasst. Ich glaube, mit deren Spielstil, was sie hatten, mit viel rauschippen und vorchecken und Scheiben tief bringen, die waren auch läuferisch sehr gut. Das hat uns überhaupt nicht gelegen. Und ich denke, läuferisch waren wir auch nicht so eine starke Mannschaft und die haben uns nicht gelegen. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, ich glaube, gegen München hätten wir gewonnen. Aber gegen Ingolstadt.
Aber das gibt es ja tatsächlich. Ne? Es gibt wirklich solche Mannschaften, die liegen dir vom Spielstil tatsächlich überhaupt gar nicht. Und das wird dann immer richtig spannend.
Ja, das war davor schon immer. Ne? Wir haben Ingolstadt war auch davor die Saison schon schwer. Also in der kompletten Saison davor haben wir es auch schon schwer gegen die getan. Oder Bremerhaven war immer in Mannheim auch eine Katastrophe, gegen die zu spielen. Da sind wir auch ein paar Mal böse untergegangen. Wolfsburg war auch nie jetzt oder oft nicht das beste Spiel oder Schwenningen und andere Mannschaften liegen einem dann besser.
Das stimmt. Ich muss euch ja herzlich danken, also nicht in den Mannheimern, sondern den Berlinern. Es begab sich an einem Abend des Trainingslagers der Iserlohn Roosters in Kitzbühel. Ich weiß nicht, was hast du da auch mit am Tisch gesessen oder warst du schon wieder im Bettchen?
Ja, ich wahrscheinlich weiß, war ich im Bett, weil ich arbeiten musste oder so. Oh.
An diesem Abend haben wir gewettet darauf, wer deutscher Meister wird.
Ja, da war ich raus. Mit sowas beschäftige ich mich. Ich habe eh keine Ahnung.
Ja, genau.
Und bei sowas verliere ich generell.
Also wir waren uns relativ schnell klar, Iserlohn wird es nicht. Das war Fakt. Das hat dann auch irgendwann mal der Trainer unterstrichen. Und danach sagte der Holger Speckhahn, ich sage das ungern, aber es ist so, der auch ja mit war wegen der Doku, der sagte Bremerhaven und ich habe dann Berlin gesagt, erstaunlicherweise, weil ich einfach diese Mannschaftszusammenstellung, die da war und die Qualität auf den Positionen, dann am Ende doch zumindest den anderen, weil du hast ja Bremerhaven, da haben ja alle noch gesagt zu dem Zeitpunkt, aber die anderen hattest du ja so im Blick und verstärkt hatte sich, glaube ich, Berlin am allerbesten, was die Qualität anbelangt und auch was die Charaktere anbelangt, das war, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor. Und insofern herzlichen Dank. Die Wette habe ich gewonnen, auch wenn der Speckhahn, das muss man ihm leider lassen, sich ein bisschen rühmen durfte hinterher. Wenn du auf dieses Jahr zurückschaust und dich einer fragt, was war der ausschlaggebende Faktor, um diesen Titel zu gewinnen? Und du auf deine Mannschaft schaust. Also wir haben oft über Mannschaft hier in Iserlohn gesprochen, in diesem Podcast im letzten Jahr. Was war es bei euch in Berlin?
Ich finde, es ist die Mannschaftszusammenstellung. Ich denke, man hat in der letzten Saison in Berlin, die nicht so gut lief, denke ich, die richtigen Lehren gezogen, die richtigen Schlüsse, was gefehlt hat, was man mehr braucht und vielleicht auch auf die Konkurrenten geguckt, was sie, womit die Erfolg hatten oder haben. Und ich denke, dass man bei uns eine sehr, sehr gute Abstimmung hat zwischen Überzahlspielern und Spielern, die jetzt am Stock besonders talentiert sind oder gut sind und halt da ihre Spezialitäten haben und halt Spielern, die eher ein bisschen körperlicher spielen und Unterzahl gut spielen und dem Gegner mehr unter die Haut fahren und gleichzeitig glaube ich bei allen, dass wir auch neben dem Eis uns sehr, sehr gut verstanden haben. Also wirklich richtig gut. Und ich glaube, dass die ganze Harmonie einfach in der Mannschaft sehr gestimmt hat von Anfang an und jeder seine Rolle hatte und ich denke, dass das der ausschlaggebende Punkt war.
Habe ich schon mal gehört. Du auch?
Ja, also die Frage an der Stelle ist natürlich dann immer so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Was ist zuerst da oder wäre das eine oder das ohne das andere überhaupt möglich? Also sportlicher Erfolg bedingt natürlich auch vieles. Würdest du aber schon sagen, die Basis ist dieser Zusammenhalt?
Ja, also der Zusammenhalt, gut, der entsteht natürlich auch über die Wochen und Monate, wenn es dann auch gut läuft und es für einen selber.
So wie bei uns.
Ja, wenn es für einen selber gut läuft und für die Mannschaft, dann ist es natürlich auch leichter, nett und freundlich und positiv zu sein. Das eine bedingt dann ein bisschen noch das andere und im Negativen natürlich genauso wahrscheinlich, wenn es nicht läuft. Für mich ist da die Zusammenstellung der Schlüssel. Man kann nicht nur Klopperei haben, aber man kann auch nicht nur Dipsi-Dude machen im Puck, sondern man muss da genau das richtige Maß haben und ich denke, dass die Mischung ist der Schlüssel zum Erfolg und nicht nur das eine oder das andere.
Am Ende war es ja auch interessant und das waren auch die Fragen der Kollegen an Serge Aubin. Was wäre gewesen, wenn man ihn in dem Jahr vorher, als viele schon gesagt haben, schmeißt ihn raus, den braucht er nicht mehr, die Zeit ist abgelaufen. Was hat er auch dieser Truppe gegeben, auch wenn wir auf Craig Streu schauen, der ja natürlich auch im Paket ein wichtiger Faktor war, glaube ich.
Ja, also ich denke, dass der Serge halt wahrscheinlich ein paar Entscheidungen gemacht hat, die andere vielleicht jetzt nicht unbedingt so gemacht hätten. Aber
kannst du uns ein Beispiel geben? Also wenn du das tatsächlich aus Teaminterna rausgraben kannst,
ja,
und solltest.
Ich sag mal, der Nöbis war jetzt verletzt zum Beispiel im letzten Spiel gegen Bremerhaven oder hat sich da im zweiten Spiel, meine ich, verletzt oder im dritten, weiß ich nicht mehr. Im letzten Spiel war halt so ein bisschen 50-50, ob er hätte spielen können oder nicht. Und er wollte halt spielen und eigentlich dachte auch jeder, dass er spielt, aber Sascha hat dann gesagt so, schon nicht lieber und machen wir halt nicht. Hat halt dann die Jungs, die halt davor gespielt haben, zusammengelassen. Ich denke mal, weil es gut gelaufen ist. Natürlich braucht man nicht drüber reden, dass wenn der Nübi mitspielt oder fit ist, dass er uns unglaublich verstärkt. Aber ich denke, dass das halt so ein Beispiel ist. Welcher Trainer hätte schon Marcel Nöbels dann nicht spielen lassen? Wenn der selber sagt, er kann spielen oder er will spielen. Vielleicht hat man gesehen oder dass das doch nicht so klappt, wenn er auf dem Eis ist. Ich habe es jetzt nicht unbedingt nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Er war ja auch mit uns dann auf dem Eis, aber ich denke, dass das halt so ein Beispiel ist, welcher Trainer traut sich da, den Spieler dann nicht aufzustellen. Ne? Mhm. Ich glaube, dass das nicht viele gemacht hätten, sondern ich glaube, dass da viele einfach den aufgestellt hätten und hätte es dann nicht geklappt. Hätte niemand dem Trainer was Böses gekonnt, weil ich kann ja nicht den Marcel Nöbis nicht spielen lassen. Auf der anderen Seite, wenn ich den nicht spielen lasse und es geht in die Hose, dann kommen ganz schnell die Fingerzeiger und sagen immer, wie konntest du den nicht spielen lassen?
Das wird immer von hinten erzählt, glaube ich. Ne? Also wenn im Erfolgsfall war es sowieso die richtige Entscheidung und im Nicht-Erfolgsfall sowieso die falsche. Also, aber
naja, die Eier muss man haben.
Genau, das wollte ich sagen.
Das
immer,
ist einfach so.
Das war und die
muss auch durchsetzen können. Also das ist ja auch nochmal ein
Du kannst nicht immer nur Glück haben mit sowas, sondern immer Glück ist dann irgendwann können
gesagt,
bei solchen Entscheidungen.
Ich habe irgendwann in der Saison davor mit dem Thomas Bootstede, zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich nicht gut lief, hatte ich ein Spiel in Berlin und habe ihn gefragt, und macht er was? Und diese Überzeugung, die er rausgebracht hat als Geschäftsführer, sicher zu sein, dass Serge Chambin für diese Organisation auch in diesem Zeitraum der richtige Mann ist und dann auch treu dazu zu stehen, obwohl die Berliner ja wirklich ein Scheißjahr hatten, das muss man ja ganz deutlich sagen. Das ist dann manchmal vielleicht auch der Schlüssel dazu, um so erfolgreich zu sein. Aber das machen die Roosters ja auch immer, die stehen ja auch immer zu ihren Trainern bis zum Letzten.
Manchmal muss man auch einfach macht man alles richtig und es läuft da trotzdem nicht gut. Es ist halt die Kunst zu erkennen, mache ich alles richtig und es läuft nicht oder muss ich vielleicht was ändern?
Das
ist halt nicht
das
immer
ist
so
die
leicht.
Riesengroße Kunst, genau. Ja, ich sage es ja immer wieder, Konstanz ist absolut wünschens- und erstrebenswert, aber Konstanz einfach um der Konstanz willen. Also wenn du merkst, irgendwas läuft halt in die falsche Richtung, dann musst du auch auf der Position natürlich reagieren.
Wir werden gleich noch natürlich über den Seiler See reden. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Der Sieg in der Serie gegen Bremerhaven. Was hat den Unterschied aus deiner Sicht am Ende ausgemacht?
Ich denke, wahrscheinlich das lange Overtime-Spiel. Was war das? Spiel 3? Ich glaube, Spiel 3 war das in Bremerhaven dann. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl vom Mitspielen nach dem Spiel, fand ich, waren die nicht mehr so stark wie in den Spielen davor. Ich fand da, weil haben die ein bisschen, nicht viel, sie waren natürlich trotzdem gut, da braucht man nicht drüber reden, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, da war so ein bisschen der Spirit von Bremerhaven, vielleicht das Selbstvertrauen, ein bisschen angeknackst. Ich hatte davor das Gefühl, dass sie wirklich 100% an sich geglaubt haben, dass sie jetzt gewinnen. Nicht nur, dass sie eine Chance haben, sondern dass sie gewinnen. Die haben sich das ganze Jahr anhören können, wie toll sie alle sind. Und erste Serie geswappt und dann München, was 4-1 geschlagen. Die haben,
was sie noch nie vorher geschafft hatten, das kommt ja auch nochmal als
solche Faktor Sachen, dazu, Hauptrundensieger, auch das letzte Spiel gegen uns gewonnen in der regulären Saison, gut, wo ja auch wieder viele von uns draußen waren oder halb krank gespielt haben. Aber das wissen die ja auch nur bedingt. Und ich kann mir vorstellen, dass die in die Serie gegen uns gestartet sind und auch dann das erste Spiel ja gewonnen haben. Dass die natürlich in Spiel 2, gut, das kannst du mal verlieren. Dann Spiel 3, die haben natürlich gedacht, wir sind die Männer jetzt. Ne? Mhm. Und ich glaube, die haben halt gemerkt, dass doch ja da noch eine andere Mannschaft ist, die halt vielleicht einen Tacken besser ist als die. Und ich glaube, dass das die vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, außer Bahn oder außer Comfortzone rausgebracht hat. Ein
Stück weit. Man hatte, fand ich auch, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das Gefühl, dass denen halt so ein bisschen ihre Selbstverständlichkeit verloren gegangen ist. Ja, das Powerplay hat nicht mehr so geklickt. Sie brauchten dann doch nochmal, haben eben nicht gefühlt aus jeder Chance dann auch ein Tor gemacht, was ja auch zwischenzeitlich echt brutal war, die Effizienz.
Ja, das Überzahl glaube ich auch. Das war ja,
das hat ihnen ja auch oftmals den Arsch gerettet, was ja, absolut.
In der normalen Saison die erste Reihe und auch das Überzahl, was es hatte, fast 31%, glaube ich. Und gegen uns, glaube ich, in der ganzen Serie haben sie 2 Tore gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und
was natürlich auch an dir liegt, Unterzahl so toll gespielt hat. Ne?
Aber es gibt ja auch noch andere, die auf dem Eis sind und ist ja auch nicht nur die erste Überzahlreihe von denen. Und das eine davon war noch in 5-3. Ich glaube, dass das dann schon, dann ist es halt auch schwerer, wenn man Tore immer 5-5 schießen muss.
Ist das dann eine Frage der Erfahrung, wenn man natürlich war so eine Mannschaft wie Bremerhaven noch nicht in so einer Situation, dann in der Serie nochmal zu sagen, okay, Selbstverständlichkeit geht verloren, aber wir ziehen es trotzdem durch?
Ja, ich weiß nicht, ist schwer, so erfahren bin ich ja jetzt auch noch nicht, aber
ich kann jetzt keinen anderen fragen, es ist das Problem.
vielleicht ein bisschen, aber gut, die haben auch ihre erfahrenen Spieler, auch wenn die jetzt nicht wahrscheinlich den größten Teil ihrer Karriere in der Situation gespielt haben, sind das Top-Spieler und die werden und der Trainer, die werden schon wissen, dass man sich davon nicht unterkriegen darf. Und aber das ist halt so ein bisschen mein Gefühl. Ich hatte, ja, das war so mein Gefühl auf dem Eis einfach. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat, vielleicht hat es anders ausgesehen, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ab Spiel 4, das war ja dann auch bei uns zu Hause, das war ich glaube, da hatten wir ein bisschen die Oberhand. Ich glaube, Spiel 1, 2 und 3 war deutlich mehr Biss und Aggressivität und mehr Glaube im Spiel.
Was mir so aufgefallen ist, vor allen Dingen auch das letzte Spiel, wie wenig Schüsse da durchgekommen sind. Also wie ihr bereit war zu leiden dafür, dass das alles so funktioniert und dass das hinkommen kann. Wo wir aufzeichnen, haben wir einen Tag vorher den Champions League Finaleinzug vom BVB wahrscheinlich alle gesehen und zur Kenntnis genommen, was mannschaftliche Geschlossenheit dann ausmachen kann. Und wenn du diese individuelle Stärke der einzelnen Spieler, die du ja schon angesprochen hast, als Faktor für Berlin siehst und wie gesagt, ich habe nur das letzte Drittel gesehen, wo, glaube ich, kein einziger Schuss mehr von Bremerhaven auf euer Tor durchgekommen ist. Das mag jetzt übertrieben sein, weil du guckst natürlich am Fernseher anders, als du es dann selbst erlebst. Aber das hat schon einen immensen Unterschied gemacht, diese Bereitschaft. Und wenn du das gegen so eine Mannschaft spielst, macht das dann einen Unterschied aus?
Ja, es ist wieder ein Teil vom Großen. Natürlich ist das ein größerer Teil als manche andere, aber klar, jeder kennt das, am Ende vom Spiel verteidigt man, wenn man führt vor allem, oder es unentschieden steht, verteidigt man nochmal anders, als wenn es erstes Dritte ist. Das ist einfach so. Und wenn es dann in den Playoffs um den Sieg geht, vor allem um die Meisterschaft, dann braucht man keinen Spieler sagen, versuch jetzt den Schuss zu blocken, versuch jetzt hier perfekt in der Schusslinie zu sein. Das macht jeder, das macht jeder automatisch. Und dann wird es natürlich auch unfassbar schwer, wieder selber was zu kreieren, wenn hinten so eine Mauer ist und dann die verteidigende Mannschaft auch ein Stück weit weniger versucht, jetzt noch Offensive zu kreieren und halt eher darauf fokussiert, einen Tacken weit defensiv zu stehen und dann jetzt nicht immer auf Biegen und Brechen versucht, den Puck zu halten hinten und noch einen Pass zu machen. Das haben wir sowieso wenig als Philosophie, aber dann geht jeder Puck raus und dann ist man drin und dann muss man wieder rauslaufen und wieder reinlaufen und jeder Zweikampf wird geführt, als ob das Spiel davon abhängt und die Meisterschaft und ja, dann sich wirklich durchzusetzen und doch ein Tor zu machen, das ist schon schwer da, ne?
Das ist was du an der Stelle, glaube ich, auch nicht vergessen darfst. Wenn all das vielleicht mal nicht funktioniert, hast du immer noch einen Jake Hildebrand dahinter stehen, der, glaube ich, auch keine so schlechten Playoffs, glaube ich, zum ersten Mal in seiner Karriere gespielt hat, was hättest du, wenn dich vorher mal gefragt hätte, hättest du gesagt, der hat das so im Tank? Ich meine, du siehst ihn ja im Training.
Ja, schwer zu sagen. Also ich denke, ich hatte schon gesagt, dass er ein guter Torwart ist. Das hat er ja in Frankfurt gezeigt. Und vor allem auch bei Frankfurt, das ja ein Team ist, was jetzt eher in der unteren Hälfte von der Tabelle ist, da ist es natürlich als Goalie auch nochmal schwerer gut auszusehen als bei einem Top-Team, muss man ja auch sagen. Und der hat da schon gut ausgesehen und schon erwartet, dass er gut ist, vielleicht nicht ganz so gut. Weiß nicht, was hat er fast 94% gehabt.
In den Playoffs wohlgemerkt.
Auf 94% hätte ich ihn dann nicht eingeschätzt, aber 92 oder 93 hätte ich ihm dann schon zugetraut auch.
Tja, also das war jedenfalls eine bemerkenswerte Zeit, die ja im Finale begann mit einer interessanten Feierei der Bremerhavener. Das haben sie im Jahr davor schon mal gemacht. Wie sehr war das eigentlich für euch Faktor, wirklich zu sagen, ey Jungs, freut euch mal nicht zu früh. Hat das einen Impact gehabt oder war auch das von außen rein interpretierte, jetzt guck mal, was die Berliner draus machen, war das Schwachsinn?
Ich war ja in dem ersten Spiel gesperrt und habe das vor Ort nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, was da in der Kabine war, aber danach, als ich wieder beim Training dabei war, hat das eigentlich, ehrlich zu sein, glaube ich, niemanden wirklich interessiert.
Okay.
Ich denke, das war auch vielleicht eher ein Ding, was Bremerhaven halt macht nach einem gewonnenen Spiel.
Eigentlich immer, ja, es war ein obligatorisches
Ding,
ja. Ich
glaube ich jetzt, dass sie das halt immer nach irgendeinem gewonnenen Spiel machen und weniger, dass jetzt um den spezifischen Sieg da gegen uns ging. Vielleicht haben die Fans dann natürlich ein bisschen mehr gefeiert als sonst, was ja auch normal ist. Aber ich denke, das ist halt, das machen die halt immer und das darf man auch von denen, bei denen dann nicht überbewerten.
Weil halt lustig, im Jahr davor in München, die Serie, da hat man es extrem thematisiert. Die Münchner haben sich daraus was gezogen, um diese Situation dann für sich noch ein bisschen härter anzugehen. Deshalb fragte ich auch nochmal ganz spezifisch, was das
am Ende. Bin mal gespannt, was nächstes Jahr passiert, ob sie es dann vielleicht lassen, weil das hat ja jetzt zweimal zumindest kein Glück gebracht, wenn man so will. Ne?
Aber jetzt, wenn man mal ganz ehrlich ist, also Bremerhaven hat einfach eine unglaubliche Saison gespielt, ob sie es jetzt geschafft haben oder ob sie es nicht geschafft haben.
Verdient allemal und, ne? Ja. Und nachvollziehbar auch. Ja.
Jetzt stell dir mal, also welche Party würde am Saaler See stattfinden? Also ich meine, das können wir uns ja alle vorstellen, wenn du es wirklich mal ins Finalespiel einschaffen würdest und du würdest es zu Hause gewinnen.
Ne? Dann würden die uns die Hütte abreißen, wenn die Jungs nicht nochmal rauskommen.
Ja, das wäre eine Open-Air-Eisfläche hinterher.
Kannst ja. nicht mehr spielen hier. Nee. Im nächsten Spiel, das geht nicht mehr.
Ja, das muss man einfach sagen. Ja, also das war schon mal ein interessanter Einblick. Nochmal Glückwunsch, das war echt schön zu sehen. Und ich glaube, viele haben es dir gegönnt, dass du diesen Titel geholt hast, den ersten. Und dich damit ja auch für deine ganze Scheißarbeit, die du in den letzten Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, gemacht hast, belohnt hast. Auf der anderen Seite, wie oft hast du dann doch in die Tabelle geguckt und hast dir gedacht, was ist denn eigentlich mit den Roosters los?
Ja, schon häufig. Ich verfolge das natürlich schon immer mit, was in dieser Lohn ist. Und ich glaube, die Preseason-Spiele, die waren doch eigentlich auch sehr gut. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich glaube, man hat fast jedes Spiel gewonnen oder jedes Spiel.
Der Gesamteindruck war absolut tipptopp. In Ordnung, ja.
Ich glaube, das erste Spiel in der Saison hat man das nicht auch gewonnen auch sogar. Gewonnen,
ja.
Also dachte ich eigentlich, es scheint so weiterzugehen, wie es am Ende der letzten Saison war. Ich meine, als Greg gekommen ist, als ich noch da war, haben wir ja alles in Grund und Boden geschossen, um es mal so zu sagen. Ich weiß, wir hatten mal 10 Punkte Rückstand auf den Vorletzten und als ich gegangen bin, weiß ich nicht, waren wir 3 Punkte, glaube ich, hinterm 5. oder so. Waren 7. oder was. Wenn man überlegt, wir hätten nicht so eine Ausgangsposition davor gehabt, was man da eigentlich für eine Leistung gebracht hat, da wären wir vielleicht Top 3 gewesen oder so. Ich dachte, ja, das geht halt so ungefähr weiter und ja, war dann doch nicht so.
Schön, dass wir jetzt hier sitzen und drüber lachen können, muss ich sagen, ja.
Ja, das ging dann, war dann irgendwie doch nicht so, ich weiß nicht. Schwer zu sagen.
Also, für uns, hattest du Kontakt mit jemandem aus der Mannschaft hier?
Ja, ein bisschen, aber jetzt sporadisch mehr so, ey, wie geht's, was machst du, oder wie geht's dir, solche Sachen, ja. Wie läuft's, so, woran liegt's, oder...
Nee, wir haben schon bewusst, also auch Felix, schon bewusst nachgefragt an der Stelle, wie war das denn mit gemeinschaftlicher Geschlossenheit? Also du musst, bevor wir vielleicht nochmal auf die Zeit mit Greg eingehen, die du auch erlebt hast, also im letzten Jahr war es eigentlich so, und das echt Fakt, dass lediglich diese mannschaftliche Geschlossenheit, die hat, also die war eigentlich von Anfang an gegeben. Die
ich würde nicht, ich würde nicht sagen lediglich, oder ich weiß nicht genau, wie, sprich erstmal zu Ende. Aber
also diese mannschaftliche Geschlossenheit ist halt im Trainingslager also meine Interpretation, da muss der Pressesprecher der Roosters jetzt nicht unbedingt wieder einsteigen, die haben den Greg schon nicht mehr lieb gehabt, ich formuliere es positiv, so richtig böse will ich es nicht machen, als sie im Trainingslager waren. Und dann kam dieses Spiel gegen die Adler Mannheim, wiederum meine Interpretation, das haben sie dann gewonnen als Vorbereitungsspiel. Das war so dieses erste Aufbäumen und da haben sie auch alle gezeigt, dass sie und was sie können. Und das hat so diesen Trainingslager-Tiefpunkt nochmal rausgeholt, wo vielleicht schon was eskaliert wäre irgendwann, weil er halt nur gearbeitet hat, hart rangenommen hat. Und dann war diese Mannschaft eine Einheit. Und das sind sie tatsächlich auch bis zum Ende geblieben. Und das war am Ende der Faktor, den es ausgemacht hat. Und wenn du sagst, guck mal, was wir mit dem Greg erreicht haben, wo wir waren und wo wir hingekommen sind, das haben wir ja in diesem Jahr irgendwie exakt genauso erlebt. Und ansonsten wäre es auch daneben gegangen, das muss man einfach sagen.
Ja, ich persönlich muss sagen, ich bin mit dem Greg super klargekommen. Ich hab den sehr gemocht als Mensch und auch die Art Trainer, die er war. Ich bin damit immer gut klargekommen, auch wenn ein Trainer mal ein bisschen lauter wird. Das kann ich ehrlich gesagt nicht tolerieren. Ich finde das auch gut, wenn ich da einen habe, der nur wie so eine Schlaftablette immer hinter der Bande steht und nie mal einen anschreit oder zur Sau macht oder weiß ich nicht, einen Schläger kaputt haut. Ich weiß nicht, da denke ich mir dann auch, der hat ja auch kein Feuer mehr in sich. Das ist ja ein Stück weit auch der Leader der Mannschaft. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, auch das harte Training, ich weiß jetzt nicht, ich war nicht da, was in der Preseason war. Der ein oder andere mag das vielleicht nicht so und kommt dann damit nicht so gut klar oder nimmt sich einen Anschiss oder mal ja, einen blöden Spruch, der dann vielleicht auch mal persönlicher wird, wo auch, ist in Nordamerika ja auch eher mal üblicher, wo man auch mal als Trainerteam gewisse Leute ein bisschen teste, was können die aushalten und vielleicht auch mal so für sich absteckt werden. In dem Team sind jetzt die neuen Leader, die können das dann vielleicht ein bisschen weniger gut ab oder nehmen das persönlich oder sind dann immer beleidigt deswegen über längere Zeit. Hat das nicht so gut geklappt, aber was ich auch rausgehört habe, wenn ich mal welchen gesprochen habe, dass doch innerhalb vom Team auch als es wirklich also komplett auf dem letzten Platz und es so aussah, das war es jetzt, war immer sehr gut innerhalb der Mannschaft. Und das war auch, als ich noch da war, muss ich auch sagen, ich fand innerhalb der Mannschaft war sehr, sehr angenehm zu spielen. Und die Jungs haben sich sehr, sehr gut verstanden und war immer eigentlich gute Stimmung. Scheint sich so fortgesetzt zu haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, immer mit den Jungs Bus zu fahren oder Karten zu spielen oder einfach nur zu reden. Das war schon immer, es hat einfach Spaß gemacht, immer in der Kabine zu sein und das ist doch nicht so selbstverständlich, muss man sagen, im Eishockey.
Ja, das ist interessant, ja.
Da hat man manchmal ein paar Griesgrame, dann ist es doch nicht so lustig immer.
Griesgrame, schönes Wort.
Ja. Nee, das ist ja so. Hast du auch die Geschichte rund um Homsi so mitgekriegt? Oder war das eine Zeit, wo du dich doch eher auf dich selber konzentriert hast?
Ja, schon ein Stück weit. Ich habe mir natürlich das Statement angehört. Ich finde, gut, wenn man jetzt auch diese Saison sich dann doch wieder anguckt, wie sie am Ende gespielt haben, die Verpflichtung hat ja doch noch, also auch die Nachverpflichtung hat ja, glaube ich, auch noch fast alle Homsi gemacht. Ich glaube,
bis zum Trainer war er letztlich beteiligt, da hat Wolfgang dann die letztendliche Entscheidung getroffen.
Ich glaube, nach als er weg war, wurden keine Spieler mehr geholt, vielleicht einer. Hätten die so von Anfang an gespielt wieder, dann wären sie nicht so gerade eben nicht abgestiegen, sondern wahrscheinlich in die Playoffs gekommen. Und ich finde, das ist halt ein bisschen unglücklich dann gelaufen und der Homsi halt seinen Kopf hinhalten musste für manche Sachen, für die er vielleicht nur auch bedingt was kann, aber das ist, wenn du halt Manager bist, ist es halt auch ein Stück weit dann ein undankbarer Job manchmal, glaube ich. Und ich finde, was man warum sie immer gesehen hat und ich denke, was man ihm hoch anrechnen muss, dass er immer auch alles gemacht hat und ich werde auch nicht ein paar Details sagen, aber ich weiß noch, als ich hier war, hat er auch ein paar Sachen gemacht, auch abseits von der Eishalle und abseits vom Job und der Arbeitszeit, die jetzt ein normaler Manager nicht gemacht hätte, aber die dann doch auch viel wichtig sind, dass ja, dass ein paar Jungs halt happy bleiben und dass ein paar Dinge halt laufen und ja, die halt viel ausmachen. Und ich denke, ja, es ist schade, dass er jetzt nicht mehr da ist.
Auf jeden Fall mal interessant, auch mal eine Einschätzung nochmal von außen zu bekommen. Wir alle denken das auch ein Stück weit. Natürlich, du hast es angesprochen. Der Trend war einfach nie so, dass man beruhigt mal in so eine Saison gehen konnte und auch mal ein paar Spieltage hatte, wo es dann ging, in zumindest mal den letzten beiden Jahren. Und
ich denke, klar, man stimmt. Es ist immer irgendwo ein bisschen shaky gewesen, aber
am Ende kackt die Ente.
Das ist klar, und am Ende ist halt Manager, der da letztendlich die Konsequenzen zieht und die Entscheidungen trifft. Aber ich kann jetzt nur von meiner Lebenszeit sprechen. Ich habe Iserlohn noch nie gekannt, dass das nicht so ist. um mal ganz ehrlich zu sein.
Vielleicht sollte man einfach aufhören, das Unveränderbare verändern zu wollen. Aber das ist vielleicht,
das ist
vielleicht auch ein bisschen einfach.
Das ist der Anspruch, klar. Nein, da hast
du
recht.
Ja, und der muss es ja auch sein. Also nochmal, ich sage, du kannst ja auch nicht, ich meine, wenn du jetzt zum zweiten Mal hintereinander dann so gestartet bist, dann stimmt ja offensichtlich irgendwas nicht. Und dann kannst du ja nicht einfach sagen, wir ziehen das jetzt so durch. Weil ich glaube, das wäre, warum auch immer, ohne da einzelnen Personen Vorwürfe machen zu wollen, aber das wäre krachend vor die Wand gefahren. Da kannst du, also.
Andersrum hast du natürlich immer eigentlich einen kompletten Restart, ne?
Ja.
Also,
und dann fehlt dir wiederum die Konstanz.
Du hast ja jetzt mal ausnahmsweise den Eindruck, dass es eben kein kompletter Restart ist, sondern dass, und jetzt fragt sich immer, aus welcher Situation raus, weil am Ende hatte man hier in Iserlohn den Eindruck, wir sind sowieso Deutscher Meister geworden, also mit dem Nichtabstieg. Das ist natürlich krass, also wie hier gefeiert worden ist und wie das Umfeld im Moment so reagiert, die Sponsoren bei euch, wie ich gehört habe, es funktioniert alles richtig gut, weil du mal was zu feiern hattest.
Ja, es ist
eine ganz komische Geschichte, weil man darf nicht vergessen, woher man kam, man hat den Abstieg vermieden.
Das ist fast schon, genau, das ist ja fast schon relativ, weil wenn du vor der Saison gesagt hättest, wir wären 13., dann hätte hier keiner irgendwas feiern wollen. Ne? Und es ist aber, glaube ich, schon so, dass diese gute Stimmung jetzt schon auch darauf beruht, dass man die Gründe für diese gute Stimmung, sage ich jetzt mal, mit deiner Top-Reihe komplett weiter verpflichtet, Dark natürlich auch, einfach eine Basis hat, wo man sagt, hey, da kann ich mich jetzt berechtigterweise drauf freuen. Das ist das, was ich so mitkriege. Also die Vorfreude ist zum jetzigen Zeitpunkt schon eine ganz andere als beispielsweise letztes Jahr, wo wir aus einzelnen Gründen absolut nachvollziehbar, glaube ich, halt viele Topscorer, Torschützen, Vorbereiter und so weiter abgegeben haben. Ja, Casey, OC, Kaspers, Poirier, glaube ich, da sind bis auf Corny, glaube ich, Top 5, 6 Scorer alle weg gewesen oder alle gegangen über den Sommer.
Gegangen worden.
Das hast du jetzt gesagt, ja. Also es ist jetzt.
Ich hatte vielleicht den einen oder anderen gehalten.
Rückblickend.
Um ehrlich zu sein.
Wäre das wahrscheinlich sinnvoll gewesen. Dirk hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, jetzt gar nicht auf die Situation bezogen, aber sagt, wenn du jemanden hast, der Tore schießen kann, behältst du den. Also wenn es irgendwie geht, natürlich, ne?
Ja, ich weiß auch, dass der ein oder andere weg ist, weil er weg wollte, nicht unbedingt, weil die Roosters das wollten. Aber, weiß ich nicht, jetzt ein Dow Gavins, also klar, der ist schon älter, der ist läuferisch nicht mehr der Allerstärkste, aber ich fand den jetzt läuferisch schlecht auch nicht.
Und so ein Typ zum Beispiel hat.
Und neben dem Eis war der top, brutaler Typ. Und man muss da sich auch immer vor Augen halten, wer ist denn besser als er? Man muss ja die Leute dann auch erstmal besser ersetzen. Ne? Und das ist dann, weiß ich nicht, oder wenn Bailey fit ist, dass der da auch, ich war in der Saison davor, da im Überzahl, wenn er die Dinger da einschweißt von der Hervor im Powerplay, ja, find er erstmal einen, der das besser macht, um ehrlich zu sein.
Gib dir da vollkommen recht. Vor allen Dingen auch, wenn du auf den Kaspers schaust, der Bursche hat dir dann tatsächlich in der Individualität, die er ja auch hatte, weil das war ein Spieler.
Das kann man so sagen, ja.
Klar, du kannst über den definitiv, du hast es angedeutet, in der Rückwärtsbewegung war das manchmal zum Haare raufen, aber dass der einfach auch aus mancher Situation einfach ein Tor gemacht hat, das hat den
Der hat regelmäßig Spieler entschieden und ja, der war jetzt so defensiv nicht der Beste, aber ich muss ehrlich sagen.
Der ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen.
Nee, da finde ich einige Spieler. Nicht zwingend aus dieser Lohn in der Liga, die sind deutlich schlechter als er. Ich finde, was beim Dow Gavins auch immer war, Ich glaube, der hatte noch Spaß beim Eishockey. War meine Einschätzung. Ich weiß noch, am Anfang von der Saison war er ja auch so ein bisschen in der Kritik, weil die ersten paar Spiele nicht so gut liefen oder in der Vorbereitung. Ich finde, der ist immer gerne zur Eishalle gekommen und auch bei ein bisschen älteren Spielern und auch bei Ausländern, muss man ehrlicherweise sagen, ist das nicht immer selbstverständlich. Aber nicht nur in Iserlohn, das ist in jedem Verein so. Und ich finde, dass das dann schon auch ein Stück weit ein Ding ist, was man mit berücksichtigt.
Mit dem war es auf jeden Fall immer witzig. Der hatte ja noch so einen kleinen lettischen Fanclub immer da bei den Heimspielen, die bekloppten. Ja. Das waren immer so 5-6 Schlachtenbummler, wirklich bei mehreren Spielen. Ja, aber um nochmal aufs Ausgangsthema zurückzukommen, Gründe hin oder her, da wurden Entscheidungen getroffen und du bist dann eben jetzt aber in einer ganz anderen Situation, weil du ja Jungs da hast, wo du weißt, auf die kann ich mich berechtigterweise freuen und du musst dir nicht erstmal ein Szenario ausmalen, ach, wenn der so und so funktioniert, wenn das so und so klappt, weil das war ja letztes Jahr so ein bisschen der Fall. So, wenn ich jetzt frage, wer schießt denn bei uns nächstes Jahr die Tore, dann sagen die Leute dir, wahrscheinlich Tyler Boland, weil das letztes Jahr auch gemacht hat. Und Michael und Conny dann, ne?
Ja, ich finde, man muss halt auch nochmal, um darauf zurückzukommen, ich finde, man darf halt nicht verrückte Erwartungen immer haben. Also als ich aufgewachsen bin, da war auch, wenn man da einmal in die Pre-Playoffs gekommen ist für 1,5 Spiele, da war Party. Das war wie, als ob man die Meisterschaft gewonnen hat und eigentlich, nach meinem Gefühl, ging es da immer ein bisschen gegen den Abstieg. So habe ich das ein bisschen als Kind miterlebt. Ich weiß nicht, ich finde, dann hatte man sogar ein, zwei, dreimal da, ich glaube 2015 war das, war man Dritter und ist also mal richtig
Viertelfinale erreicht.
Ist ein paar Mal in die Playoffs gekommen. Das war natürlich außergewöhnlich und ich weiß nicht, die letzten 4, 5, 6 Jahre, ich weiß noch, auch in meiner ersten Saison sah es ja auch am Anfang richtig, richtig gut aus. Am Ende des Tages weiß ich nicht. Ich finde, da sollte man dann auch ein bisschen realistische Anforderungen haben.
Das mögen die Leute nicht übrigens. Wenn wir sagen, dass es immer zuerst der Blick nach unten ist, gerade wenn es wirklich auch konkret Auf- und Abstieg gibt, was ich finde immer, da fehlt dann so ein bisschen die Wahrnehmung, was natürlich nicht heißt, dass man sich darauf ausruht, aber das ist immer die Basis, wird immer die Basis hier sein. Solange es Auf- und Abstieg gibt, dann kannst du dich auf den Kopf stellen.
Man muss halt ehrlich zu sich selbst sein. Jedes Jahr aufs Neue. Das ist der Kader neu. Manchmal, schon mal vor, man hat eigentlich einen guten Kader und dann verletzt sich auf einmal 2, 3 Leistungsträger. Ja, dann brennt der Busch. Das muss man, bei kleineren Clubs, wenn da sich, oder jetzt letztes Jahr in Düsseldorf, haben sich da auch, weiß ich nicht, 2, 3 dann böse verletzt am Ende der Saison. Auf einmal geht es dann noch brutal gegen den Abstieg, obwohl die eigentlich um die Playoffs gespielt hatten. Und wenn das bei Top-Teams passiert, dann spielen die anstatt um Platz 1 auf einmal halt um Platz 3, 4, 5 nur noch.
Also nein, du beschreibst das ja richtig. Also die entscheidende Frage ist immer, ob man sich als Fan, der lange Scheiße erlebt, auf gut Deutsch gesagt, nicht irgendwann mal wieder erhofft, dass man einen besonderen Moment spüren kann. Ne? Das kann ich ganz persönlich auch total nachvollziehen, weil das ist absolut menschlich.
Ich glaube, was in dieser Wahrnehmung auch ein großes Problem ist, da kann keiner was für, aber wo wir dann mal genau diese Euphorie hatten, nämlich wo du in dem Corona-Jahr wirklich...
Das war schade, dass da dann
so,
keine Fans...
Und wenn ich mir überlegt habe, was da los war, als wir hier gegen Ingolstadt da waren, weiß ich nicht, da lass es 50 Autos hier auf dem Parkplatz gewesen sein, alle Leute mit Maske und alle am Hupen und so. Und jetzt nochmal auch das Vergleiche, was hier vor der Halle los war nach dem Frankfurt-Spiel. Das ist sicherlich ein Moment, der uns da so ein bisschen geraubt wurde in der Situation. Auf jeden Fall. Ne? Und da hast du natürlich den Eindruck, dass diese Durststrecke noch viel länger ist, als sie ist.
Man so einen Moment.
Genau.
Und man darf nicht vergessen, da war noch geführt, in Spiel 3 war ja nur Best of 3, noch geführt gegen Berlin, die dann Meister geworden
wir
sind.
Haben 2-0
stell dir mal vor, man hätte da das Spiel gewonnen. Ich weiß nicht, was da möglich gewesen wäre, aber da wäre vielleicht mal Halbfinale. Überleg mal, was da hier wäre. Ne? Und dann hätte man wieder diesen Moment gehabt.
Aber es ist, wir reden ja über Gefühle, die für jeden und sehr subjektiv, anders und so weiter. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Wenn du kritisierst, auch die handelnden Personen, irgendwann haben Menschen genug geredet und du kennst jeden Satz, also dieser besondere Satz von Wolfgang Brück, wir drehen jeden Stein um. Den kannst du in Jahr 1 so formulieren, in Jahr 2 so und so. Du
der sagst ja, hat das seit 3 Jahren nicht mehr gesagt. Es wird immer noch wieder hervorgehoben. Ich weiß nicht, ich werfe dir das nicht vor, sondern es gibt Menschen, die das immer noch hervorholen und sich immer noch darüber lustig
machen. Der Mann ist halt seit 30 Jahren auch jetzt hier und erzählt einfach die Geschichte dieses Vereins kontinuierlich mit. Und das ist etwas, was ich immer glaube, was Menschen irgendwann nicht mehr gut ertragen können, nicht mehr hören können. Sie brauchen einfach eine Neuerung. Deshalb musst du nach Jahren, Thomas Popisch ist vielleicht das beste Beispiel, ob er jetzt vielleicht noch ein Jahr gerne geblieben wäre in Bremerhaven oder ob er es nicht gewesen gerne noch ein Jahr da geblieben wäre, um mit dieser Mannschaft nochmal einen fortzusetzen. Aber der hat für sich einen Absprung geschafft, sicherlich auch privatbedingt, dass er wieder in die Heimat will, aber zumindestens hat er einen Absprung zur rechten Zeit geschafft. Und das ist ja auch manchmal ganz wichtig, was andere vielleicht auch versäumt haben oder wo sich es einfach nicht ergibt. Was ich zum Abschluss vielleicht noch mal einmal sagen wollte, und das war so interessant, du hast, als du den Erfolg deiner Mannschaft, der aktuellen Berliner Mannschaft, erklärt hast, hast du davon gesprochen, natürlich, dass diese Mannschaft zusammengepasst hat, dass die Charaktere zusammen waren. Aber du hast sehr explizit auch aufgezählt, was die einzelnen Mannschaftsteile zum Erfolg beigetragen haben. Starke Unterzahl, Leute, die unter die Haut gehen können, Leute, die mit dem Schläger umgehen können und so weiter. Und das, Freunde, macht den großen Unterschied aus.
So ich wie Berlin. Auch Spaß am Hockey.
Natürlich.
Habe ich selten, um ehrlich zu sein, so erlebt. Wir haben viele Jungs, die spielen gerne Hockey, die geben auch gerne Gas und die trainieren auch gerne.
Das hast du ja hier auch erlebt, zugegebenermaßen. Du hast es selber beschrieben zu deiner Zeit. Du hast es jetzt auch gesehen, weil ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Aber was ich meine ist, und das ist und bleibt immer der große Unterschied. Die einen stellen Mannschaft zusammen, wie sie sie brauchen und haben das Geld, das auch zu tun. Und die anderen, die können das nicht. Und das trifft auch.
Selbst wenn sie es sehen und wollen,
geht's
also, halt nicht. Muss man also das Beste
machen. Bin mir ganz sicher, dass alle Manager, die hier waren, schon erkannt hätten, wie sie gerne so eine Mannschaft bauen könnten. Aber das Kleingeld, das hat ihnen gefehlt. Und das muss man halt auch mal ehrlich sehen. Weil das können Mannschaften wie Berlin und Co. eben machen. Und
vor meinem geistigen Auge sitzen jetzt ein paar Leute am Endgerät ihrer Wahl, hören das und verdrehen die Augen. So, jetzt erzählen sie wieder, sie haben keine Kohle. Und es geht nur gegen den Abstieg. Und wir sind eh nicht konkurrenzfähig. Und bla bla bla. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es stimmt nicht. Das sind einfach die Voraussetzungen hier an diesem Standort. Wir haben dafür andere Vorteile.
Merkst du den Pressesprecher?
Ja, wir haben dafür andere Vorteile, die Berlin vielleicht nicht hat und die müssen wir natürlich ausspielen. Und dann ist es natürlich so, dass du dich nicht damit zufrieden geben kannst, zu sagen, ja, vielleicht steigen wir dieses Jahr ja wieder nicht ab. Sondern aber das muss immer, deine Basis muss immer dein erstes Ziel sein. Frag mal in Augsburg, ob die jetzt gerade extrem unglücklich sind. Ich glaube nicht.
Die haben sich auch nur wieder gedacht, was ist das für eine Scheißregel?
Ja, haben die nicht den Regensburger jetzt Bier ausgegeben?
Ja, die haben den Freibier für ihre Meisterfeier geschickt. Ja.
Das ist gut.
Das haben sie.
Das haben die auch verdient.
Aber weißt du, und das ist ja, vielleicht lassen wir es damit enden. Also, wir haben im letzten Jahr das erste Mal gesehen, was es für einen DL-Club, der absteigt, bedeutet, so lange warten zu müssen auf das, was passiert. Jetzt haben wir es im Jahr 2 gesehen, dass der gleiche Club bestraft wird dafür, dass das wieder passiert. Nicht komplett, da sind auch andere Fehler gemacht worden. Okay, lassen wir das mal. Aber das hat auch zum Gutteil mit dazu beigetragen.
Ja, du kannst
hinten und jetzt raus, verlängert die DL unter den gleichen Regularien dieses Prinzip bis 2030, wenn ich es im Kopf habe. Und da frage ich mich dann allen Ernstes, warum nicht irgendwer mal hingegangen ist und gesagt hat, ganz kurz, ja, machen wir, ist okay. Wir wollen Auf- und Abstieg haben. Aber warum gucken wir nicht mal, ob wir an dem Thema was drehen? Und keiner in Deutschland sagt was dazu.
Wie hat man das denn früher gemacht?
Man muss
Auf- und Abstieg?
Ja, also ich fände es ja auch persönlich mega cool, wenn es Playdowns gibt wieder.
Wir haben hier einen Podcast gemacht, cool. Der wäre fast, also der ist nicht...
Dann erschieße ich mich, wenn es das hier gibt. Das schaffe ich nicht.
Überleg mal, was da los ist, das ist
also,
richtig geil.
Also ich sag dir mal so, wir haben hier wirklich gelitten, ja? Die Freude, die du im Arsch gehabt hast in deiner Saison, selbst mit Verletzung, wir haben hier andere Gefühle gehabt, das kann ich dir nur sagen. Aber wir haben mit Basti Schwele ja in der Endzeit der Hauptrunde auch über Auf- und Abstieg gesprochen. Und der ist ja auch ein vehementer Verfechter eher dieses Schweizer Prinzips, der sagt, okay, letzten beiden oder letzten vier Playdowns untereinander, dann steht irgendwann derjenige fest, der gegen den Zweitligisten spielt. Und dadurch, dass es ein bisschen besser getimed wird, gibt's am Ende eine Serie zwischen dem Meister der zweiten Liga und dem Absteiger in Anführungszeichen der DEL, die verständigen sich auf ein Maximum an Ausländern und spielen gegeneinander.
Vielleicht, ja, ich finde halt ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, aber wenn halt ein Team die ganze Zeit, egal welcher Verein es ist, wenn der halt aus der zweiten Liga kommt, hat der ein schlechteres Team als das Jahr danach. Ich weiß nicht, ob das dann immer so fair ist. Ich glaube, das schon nochmal ein großer Unterschied ist.
Du spielst direkt um den Aufstieg.
Am ja,
Ende. Also ja, auf, du bist Meister, hast das gute Gefühl, aus der zweiten Liga raus. Und von oben kommt der negativ.
Ja, aber ich denke trotzdem, dass ein Erstligateam schon nochmal in der Regel doch eine andere Qualität hat. Und die haben dann auch Hummel im Hintern.
Hm.
Und ich weiß nicht, vielleicht macht man es dann lieber. Also ich finde Playdowns auf jeden Fall. Ich finde das sehr gut. Ja,
bis auch du selber mal spielen musst, glaube ich. Also,
ja, naja, aber dann hat man auch Feuer.
Du hast es wenigstens
ja
noch in eigener Hand.
Das will man ja haben.
Ne?
Das,
ich finde, um mich da jetzt mal vielleicht die hier in dem Raum zumindest etwas unpopulärere Position des Fürsprechers dieses grundsätzlichen Systems zu begeben, es funktioniert in anderen Sportarten auch. So, wenn ja ich nach der Hauptrunde Letzter bin, das hätte ich übrigens auch gesagt, wenn wir das gewesen wären, das hätte ja jetzt nach dem Saisonstart und zum Jahreswechsel auch, war jetzt nicht so weit weg, wenn du nach 52 Spielen Letzter bist, ist es erstmal.
Hat man es auch verdient.
So, dann verdient ist immer relativ, dann kannst du auch viel Pech haben oder so, aber dann ist es zumindest so. Die Frage ist, und da wurde ja jetzt zumindest im Zuge dieser Verlängerung ein bisschen drauf hingearbeitet, wichtig ist doch, also die Problematik ist so erstmal, dass gar keiner hochkommt zweimal hintereinander, dass ja bis jetzt nur Bietigheim und Frankfurt jeweils aufgestiegen sind, obwohl es die Regelung, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren gibt.
Da muss ich jetzt an Schweden, ja, an Schweden denken. Ich glaube, in Schweden ist es so, gut, da haben sie auch eine Mannschaft mehr in der Liga insgesamt, glaube ich, dass der Letzte garantiert absteigt, ein bisschen wie im Fußball.
Und der Erste in der Relegation direkt
und
aufsteigt.
Und der Vorletzte spielt dann die Serie gegen den zweiten Aufsteiger aus der zweiten Liga sozusagen. So hat man halt.
Nochmal, ich bin nur dafür, dass man sagt, okay, man muss diese Lücke zwischen Hauptrundenende und dann dem finalen Wissen um, ich steige auf oder ich bleibe in der Liga, diese Zeit muss kürzer werden.
Die darf es eigentlich gar nicht geben.
Zu können, besser.
Aus meiner Sicht darf es die nicht geben. Wenn du sagst, du bist nach der Hauptrunde Letzter, du steigst ab, dann muss da ein Punkt gemacht werden, weil dann hast du auch, ist es auch eine Fairness
so
gegenüber diesem Club.
Oder so.
Und wie du dann regelst, wer hochkommt, wie du auffüllst, keine Ahnung, das ist was anderes, ja. Aber ich glaube jetzt, ich bin mal gespannt, was jetzt, man wird ja jetzt sehen, welche Vereine dann die Möglichkeiten beantragen. Du hast ja dann auch, nur weil du es beantragst, heißt das ja noch lange nicht, dass du dann auch irgendwie die Möglichkeit kriegst, siehe Dresden oder noch krasser natürlich Bietigheim, die es ja gemacht haben, die auch die Voraussetzungen erfüllt hätten grundsätzlich, aber.
Ja, da siehst du auch wieder, also da bin ich, nochmal, das ist ja mein Lieblingsthema im Moment. Wenn du dir Bietigheim anschaust, der Volker Schoch war über Jahre eine sportliche Institution in diesem Verein. Die haben Misserfolg in der DEL und schmeißen den raus. Ob da rechts, links was gewesen ist, lassen wir es einfach mal außen vor. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Und danach fehlt in einer Region wie der maßgebliche sportliche Operator, der dir das ganze Ding organisieren kann. Und was passiert? Die waren in der DEL, sind in der DEL2 und verabschieden sich dann wirklich in die Oberliga. Was passiert mit so einem Standort? Das ist auch krass.
Das ist absolut krass. Ich finde es auch krass, dass wir mit dem deutschen Meister über die Auf- und Abstiegsregelung reden.
Ist ja gut.
Ich finde das gut. Ich glaube, Auf- und Abstieg generell immer im Sport, ist meine Meinung, muss es immer Wettbewerb geben.
Um was gehen, ja.
Und aus Wettbewerb entstehen in der Regel immer mehr gute Sachen, als aus, wenn Sachen festgefahren sind. Ich weiß nicht, ohne Auf- und Abstieg ist die Realität, dass jedes Jahr am Ende die letzten 10 Spiele sowieso keinen mehr interessieren und die Jungs schon mehr am Saufen und im Sommerurlaub sind. Ist das dann der Sinn und Zweck davon? Das weiß ich nicht. Und davor gab es auch immer Auf- und Abstieg und ich glaube auch in jedem anderen Sport gibt es auch Auf- und Abstieg. Und früher hat das auch immer geklappt mit Auf- und Abstieg und deswegen braucht man jetzt keiner erzählen, dass das nicht möglich ist am Ende des Tages. Das ist halt schwer. Das ist halt schwer, aber man kann es auch so sehen, dann sei halt nicht so schlecht und steig ab, dann hast du das Problem nicht. Machen wir es mal ein bisschen fromm zu sagen.
Auf der anderen Seite, und das vielleicht mein letzter Einwand, wer Letzter ist, ist verdient Letzter. Und wenn du
ja, nach 52 Spielen.
Aber ist wer, das wenn dann. Du dir diese Saison anschaust, also Iserlohn wäre verdient letzter gewesen, wenn man diese Punkteabstand am Ende auch noch gehabt hätte. Aber jetzt guck mal, irgendwann bist du früher mit 61, 62, 63 Punkten teilweise, ich will jetzt nicht, hoffentlich sage ich nichts Falsches, bist du sogar mit ins Viertelfinale gekommen, also so gerade als Achter vielleicht noch. Und in diesem Jahr, was hatten Düsseldorf, Iserlohn, Frankfurt an Punkten?
Alles relativ. Ne?
Interessant. Interessant, ich sag das nur.
Ja, aber das liegt ja genau an das, was Leon gerade gesagt hat, nämlich, dass viele Teams dann irgendwann abschenken und,
nein, und es
die
ist
Punkte
auch
nicht mehr holen.
Ich bin teil deiner Meinung total, dass es spannend bleibt und eben keine Kirmesliga, wo du dann am Ende auch irgendwelche Leute noch abgibst, weil du noch ein bisschen Kohle verdienen kannst. Ich sag nur, Freunde, wir müssen gucken, dass dieser Durchlauf, auch wie du es gesagt hast, Felix, diese 2 Monate nicht existieren, sondern dass man am Ende der Saison weiß, was passiert. Das ist entscheidend.
Ja. Ja, da muss man halt mit der zweiten Liga vielleicht reden, aber die haben ja im Prinzip, sind das ja auch eigenständige Ligen.
Naja, du musst halt ja. Wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen vorher
die,
anfangen.
Die, ja, eben. Was die DL ist halt nicht Bedeutung? Der Chef von der DL2.
Genau,
das wissen vielleicht
du musst
alle.
Halt, ja. Du musst das Profi-Eishockey in Deutschland einfach ein bisschen breiter aufstellen. Ich glaube, da ist die DL2 auch auf einem guten Weg, wenn man sich da so Zuschauerzahlen, auch Strukturen bei den Vereinen und so anguckt. Aber vielleicht muss man auch sagen, für eine konstante Regelung kam das jetzt alles noch ein paar Jährchen zu früh. Ich glaube aber, dass man zumindest auf dem Weg dahin ist, dass das in den nächsten 2-3 Jahren geräuschlos möglich ist und dass sich dann eben, scheißegal, aber spätestens dann ab dem Viertelfinale, dass alle, die da spielen, sowieso aufstiegsberechtigt sind. Das wäre natürlich wünschenswert, weil dann hast du die Problematik nicht.
Das war von Felix. Was machst du denn jetzt noch diesen Sommer? Nächste Woche wieder anfangen zu arbeiten.
Ich nicht beschäftige mich jetzt erstmal noch mit Auf- und Abstieg.
Bisschen Lobbyarbeit.
mit der Regel. Nee, ich mache jetzt, um ehrlich zu sein, erstmal noch gar nichts. Also ich bin einfach zu Hause und treffe mich vielleicht mal mit dem oder dem, gehe was essen. Und das war's. Ich treffe vielleicht ein bisschen Familie und sonst bin ich mal froh, wenn ich gar nichts mache.
Ist auch cool, ne?
Ja, das hat man sonst nicht. Und das ganze Jahr hier arbeiten, da trainieren, da hinfahren, hier ein Spiel und ist nie Zeit für.
Ach, scheiße, jetzt fällt mir doch noch was ein. Nationalmannschaft, sauer, dass du nicht dabei bist?
Ja, schon. Ja, also an mir liegt es nicht, dass ich nicht da bin. Ich habe nichts gehört, keine Ahnung. Ja, ich kann nur sagen, dass ich gerne hingefahren wäre und ich Gas geben werde im Sommer, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin.
Dabei drücken wir dir die Daumen, verfolgen gebannt, weil das können wir jetzt
klingt
nicht.
Ein bisschen wie eine Drohung.
Was? Das meint er auch so. Ja,
das glaube ich nämlich auch.
Das meint er auch so. Aber das wird er auch wieder hinkriegen, da bin ich mir sicher. Wir wünschen dir einen schönen Sommer. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wir würden jetzt gerne weiter über die Nationalmannschaft reden, macht aber überhaupt keinen Sinn. Denn wenn der Podcast kommt, sind die ersten 3 Spiele, glaube ich, schon wieder gespielt. Deshalb lassen wir es bleiben und wünschen Lea einen schönen Sommer am wunderschönen See.
Danke.
Und wir gehen nach Hause jetzt, oder?
Du, Leon wollte in Solebad, aber ist zu, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das ist leider
das kommt auch noch,
noch länger zu, hat sie gesagt.
Da musst du in Salersee springen. Eine gute Idee.
Dann kann die italienische Fußballnationalmannschaft in diesem Sommer nicht in Solebad gehen.
Sind ja hier. Sind die immer noch hier?
Na, die kommen her.
Die kommen
am
10. Ja
Juni.
Ach so.
Ja, am 10. Juni ist.
Aber nicht
das
hier.
Das ist verrückt.
Ja,
am Hemberg doch. Ja, ja, genau. War ich auf der Schule früher.
Kannst jetzt mal hochfahren.
Dass da jetzt Rasen die Italiener sind.
Ja, die kämpfen jeden Tag darum, dass der Rasen dann richtig schön ist. Das erste Mal seit 30 Jahren Rasen machen sie jetzt neu und so.
Ja, wie wollen die das dann machen eigentlich mit der Schule da? Also wenn ich jetzt noch da wäre, wenn meine Jungs da wären in dem Alter, da könntest du ja kein Training machen, weil da 3000 Kinder dann nur schreien und Sachen brüllen und weiß ich nicht machen.
Du, die Wahrheit wird sein. Es gibt hohe Zäune, viel Sicherheit und
Polizei
am Ende des Tages, weil sonst werden die alle gucken. Da hast du vollkommen recht. Also ich bin da auch mal gespannt. Aber zum Beispiel Matthias Grote Halle ist das große italienische Haus, wird dann umgebaut. Da kommen auch noch Zelte davor, dann wird die Mensa, dann können die nicht mehr essen, die Schülerinnen und Schüler. Und Sport wird in der Matthias-Grote-Halle auch nicht mehr stattfinden, aber alles andere geht ganz normal. Weil es sind ja dann auch bis Ferien sind erst am 8. Juli, also die sind einen Monat hier, die Italiener.
Bei der Mensa, ich bin ja jetzt auch schon so alt, da wo jetzt die Mensa ist am Hemberg, da war früher noch ein Street-Hockey-Platz. Richtig mit Bande.
Ja, und wir wundern uns, warum wir keine gezockt. Jungs mehr dazu kriegen.
Ja, da müsste mal wieder, ich weiß jetzt nicht, wenn ich mal so drüber nachdenke, warum es das eigentlich nicht mehr gibt. Also, als ich aufgewachsen bin, haben auch richtig viele Jungs, die nichts mit Eishockey oder Inlinehockey am Hut hatten, haben regelmäßig Streethockey gespielt. Überall. Mhm. Aber wenn halt alle Plätze weg sind, dann willst du auch spielen.
Ja, das stimmt.
Das ist schade ein bisschen.
Zlatan Ibrahimovic hat in seiner Heimatstadt in Schweden einen Fußballplatz gebaut. Kannst du ja so einen Streethockey-Platz hier bauen.
Ja, wo?
Weiß ich nicht. Musst du mal ein HEMA nachfragen bei der Verwaltung. Irgendwo so im Sauerlandpark vielleicht.
Ja, der muss, der muss dann wahrscheinlich wegen der Politik aber mit Gummiboden sein, weil wenn einer hinfällt, dass er dann keine Schramme im Ellenbogen hat.
Wir haben uns früher noch richtig die Knie und Ellbogen auf Stein aufgeschürft.
Gar nicht mal wegen der Politik, aber irgendeine DIN-Verordnung, da hast du recht, die wird in Deutschland
schon da muss dann auch noch Feuerschutz muss dann auch noch sein.
Brandschutz, ja. Abnahme, ganz wichtig. Ja.
Das könnte sein. Ja. Bevor wir aber jetzt in dieses Thema abdriften, sagen wir Tschüss, wünschen eine schöne zwei Wochen, bevor wir dann wiederkehren in diesem wunderbaren Podcast.
Hören, worüber alle reden. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Roosters Hockey Podcast. Weil's wichtig fürs Klima ist. Und damit kennen wir uns schließlich aus. Ecom Messtechnik, unser Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Wir produzieren Lebensqualität. Familiengeführt seit 1985. Wir suchen euch für unser Team. Alle Infos ecom.de/Karriere.
So, Leon, jetzt kannst du wieder ins Bettchen gehen.
Ja, leg dich wieder hin.
Ich gehe jetzt erstmal Döner essen.
Ja.
Apropos, was ist besser? ganz kurz.
Berliner Döner oder hier?
Ja. Felix, meine
Frau. Charlie schwört ja auf den Berliner Döner. Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Berlin, da gibt es verdammt starke Döner.
Ah, okay.
Also Wo muss man hingehen, um wirklich geilen Döner zu kriegen?
Rüham. Habe ich bis dahin auch noch nie gehört, aber Rüham, das ist, da ist
Kette?
24, ja, es gibt zwei Läden in ganz Berlin davon. 24-7. Egal welcher Tag, wie kalt es ist, wie warm, regnet, Sturm, Schnee, Riesenschlange davor, immer voll und es ist brutal.
Welchen also, Kiez gibt's denn?
Gibt's im Süden, ich glaube Kreuzberg, ja. Gibt's einen und in bisschen Nordost Prenzlauer Berg. So. Also kann ich nur, das ist wirklich, das ist sehr stark.
Rüham-Döner.
Gut.
Jetzt haben wir das Wichtigste endlich auf den Punkt gebracht.
Wir sagen guten Appetit.
Genau. Tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko.
Bis die Tage.
Und tschüss,
Danke,
Leon.
Ciao.
Ciao.